Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Playtogether Podcasts und damit zur Fortsetzung unseres Konsolengeneration Recaps, diesmal für die Xbox One, nachdem wir ja vor gut einem Monat die PS4 haben rekapituliert in Form einer Top 5 Episode, so was waren unsere fünf liebsten Spiele für die PS4 inklusive Ausblick auf die kommende PS5. Haben wir uns diesmal das Xbox Showcase des Sommers als Termin gesetzt, um das gleiche nochmal für die Xbox One zu machen. Und ich habe mal wieder das komplette Playtogether Team dazugeholt, nämlich den Carsten. Grüß dich, Carsten.
Hallo, Timo.
Den Robert.
Hallo.
Und ich bin's, der Timo. Wir haben jetzt nun, heute ist Montag, um das Ganze zeitlich einzuordnen, Montag, der 27. Juli, vergangene Woche, am Donnerstag, den 23. Juli, haben wir endlich das Xbox Showcase bekommen, ganz bewusst ohne Series X Showcase oder Xbox One Showcase, einfach nur Xbox Showcase, als Ersatz so ein bisschen auch für die ausgefallene E3, aber ich tue mich so ein bisschen schwer, da zu sagen, dass das wirklich so ein richtiger Ausblick auf die nächste Konsolengeneration war. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Kann man das mit dem PS5-Showcase vergleichen?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, irgendwie schon so ein bisschen. Also dadurch, dass wir wahrscheinlich von Sony jetzt nicht unbedingt noch mal was sehen werden, glaube ich, und von Microsoft ja, wie angekündigt, schon noch, ist das in dem Sinne vielleicht nicht so richtig zu vergleichen, aber es waren ja jetzt hat es sich ja schon so um diese ganzen Microsoft-Titel, also diese AAA-Titel, sage ich jetzt mal, gedreht. Von daher würde man es schon wieder vielleicht mit dem Sony-Event vergleichen können. Ich weiß es nicht genau.
Also ich fand, dass die Schwerpunkte ein bisschen komisch gesetzt waren. Also Sony ist ja eingestiegen mit GTA 5 und hat danach sehr transparent gesagt, okay, alles, was ihr jetzt seht, stammt von der PS5. Und hier beim Xbox Showcase gab es so tatsächlich Momente, wo ich teilweise nicht wusste, auf welcher Plattform das gezeigt eigentlich lief. Es war sehr viel Content auch dabei, der wirklich auch auf die Xbox One zugeschnitten war. Dieser Halo Infinite Showcase war von der PC-Version, den wir da gesehen haben, wahrscheinlich sogar ein früher Bild. Also man munkelt, dass das schon ein halbes Jahr alt ist. Aber es war tatsächlich kein reines Xbox Series Showcase. Und der Fokus war so auf Games allgemein gerichtet und auf den Game Pass. So die Message war ganz deutlich, so alles, was ihr hier seht, könnt ihr im Game Pass spielen, Day One. So dass ich mich darauf festlegen würde, das war eher ein Game Pass Showcase als ein Xbox Showcase. Und die Hardware-Plattform spielt für Microsoft gar keine so große Rolle mehr.
So, naja, das ist ja auch, also das hat Microsoft ja auch schon also gesagt, dass die Spiele, die in den ersten zwei Jahren jetzt, glaube ich, nach Launch der Series X kommen, auch für die One noch erscheinen.
So zum Großteil, ne? Also Forza zum Beispiel nicht, aber doch war sehr viel dabei, wo auf jeden Fall Xbox One immer dabei stand. Das ist richtig, ja.
Ich finde, die erfinden das einfach alle irgendwie neu, ne? Also mich würde interessieren, in das Paralleluniversum zu wechseln, wo es die Pandemie nicht gab. Kein Brexit, kein Trump. Ich habe übrigens eine Hypothese, dass Trump maßgeblich an der Ausbreitung war, weil er so eine Einrichtung in China geschlossen hat, ne, die Pandemien überwachen sollte, aber egal. Ich würde gern gucken, ja, wie sähe eine E3 aus, eine ganz traditionelle E3 von allen. Weil irgendwie müssten die da Pläne gehabt haben. Und ich finde beide Online-Sachen schon ein bisschen merkwürdig. Aber dramaturgisch fand ich das von Sony richtig, richtig gut eigentlich dafür.
Mhm.
Also mit diesem dramaturgischen Aufbau bis zu diesem abgefahrenen Reveal bis zur Enthüllung der Konsole selbst, die sicherlich wie ein Router aussieht, ja, aber egal. Das fand ich sehr interessant. Und das hier fand ich tatsächlich sehr so, also eine Reaktion darauf. Letztes Mal haben die ein bisschen Mist gebaut, haben die gehört, ne? Das war die Reaktion, dass die kaum Spiele gezeigt haben und jetzt waren die Spiele, Spiele, Spiele. Natürlich haben die auch eine Geschichte mit TV, Sports, TV, Kameramann, Frau. Nee, das war was anderes. Aber ne, ich hatte einfach den Eindruck, es war sehr stark so eine Reaktion darauf und ich fand's nicht unbedingt dramaturgisch geformt. Also um den Vergleich da nochmal zu ziehen zwischen beiden. Ne? Also das heißt nicht, dass es schlecht war. Nur es lief einfach eine Stunde und dann war es vorbei. Und von daher finde ich, dass die beide wirklich was anderes irgendwie vorzuhaben scheinen mit diesen Events.
Ja, also ich glaube, diese Eventfindung, die muss ich bei großen Unternehmen tatsächlich noch finden. Das von Apple, das WWDC-Event, fand ich zum Beispiel richtig gut, weil das dramaturgisch wirklich mal was ganz anderes versucht hat und man hat das Publikum gar nicht vermisst, während hier ja wirklich einfach nur eine Trailer-Show eigentlich gewesen ist. So mit so ein paar Einwürfen. Es fehlten mir absolut die Schwerpunkte. Also der einzige Schwerpunkt war Halo, aber die Konsole stand so gar nicht im Mittelpunkt. Das fand ich so ein bisschen.
Ja, aber die Sache ist ja, man kennt die Konsole ja schon.
Kennen wir sie wirklich? Also alleine, dass man munkelt, dass da noch eine zweite Konsole irgendwie kommen soll.
Ja gut, aber die Series X, die wurde halt auf den Game Awards letztes Jahr präsentiert. Also zumindest das Design gezeigt. Wurde die von, gab's nicht ein Digital Foundry Video, wo die komplett auseinandergenommen wurde und sowas?
Ja.
Aber die hatten also,
ja, also
eine Zielgruppe.
Wir kennen die
also ich würde Digital Foundry dann nicht nennen, als das wäre ein Reveal wert, weil die haben wirklich eine Kernzielgruppe von Hardcore-Gamern, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Aber man hat ja schon bei Sony gesehen, wie krass dieses Event bei YouTube angenommen wurde. Das war einfach das meistgestreamte Gaming-Event überhaupt in der Geschichte von YouTube, und weil die einfach so breit gestreut haben und trotzdem alle erreicht haben, alle Zielgruppen, den Eindruck
hat. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass Sony halt, also beziehungsweise die PlayStation halt auch einfach eine unfassbar beliebte Konsole ist.
Das ist richtig, und ja.
Das darf man halt auch nicht vergessen. Also da kann Microsoft machen, was sie wollen. Ich glaube, an diesen Hype und an diesen Erfolg von PlayStation werden die halt nicht rankommen. Da können die, glaube ich, wirklich machen, was sie wollen.
Aber ich muss auch sagen, also Timo zustimmen, aber wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen viel Digital Foundry übers Wochenende mir reingezogen habe, ne? Aber letzten Endes sogar bei denen, ne, die wirklich viel mit Microsoft kooperieren und auch sehr begeistert sind von allem, was in der Konsole steckt, was ich auch finde. Also das ist echt eine mächtige Kiste eigentlich so. Aber gerade weil meine Xbox-Erfahrung sehr geplagt war von, ja, viel zu langen Boot-Vorgängen, wenn man die Konsole wirklich aus dem kompletten Aus startet und ein OS, was viele Jahre lang wirklich unmöglich war und gerade noch so funktioniert. Natürlich, wenn man viel damit umgeht, findet man die Konsolen jetzt eigentlich vergleichbar, aber ich finde das immer noch teilweise ein bisschen zu langsam. Also ich wüsste schon gern, wenn ich keine Ahnung wie viel Geld ausgebe für eine Series X, wie sieht es aus? Ne? Also da hätten die tatsächlich, weil bei Sony haben wir nur den Startbildschirm gesehen. Ne? Das haben die schon so geteasert. So. Aber ich finde, so Fragen müsste man schon, also die werden schon von Leuten während einer Pandemie verlangen wollen, dass die keine Ahnung wie viel Geld für eine Konsole ausgeben. Und da müssen die schon Argumente liefern, finde ich. Und tatsächlich vorher war ich mir eher sicher, dass ich eine vorbestelle als nachher. Ja, und das ist eigentlich nicht das, was so ein Event bewirken soll, finde ich.
Aber muss man da nicht sagen, dass das halt auch beide Hersteller machen müssen? Weil von der PlayStation weißt du doch auch nur, wie sie von außen aussieht, bis auf dieses eine Bild, wo man halt so ein bisschen Naja,
also die haben den Controller schon gründlich erläutert, der ganz viele neue Sachen hat, ne?
Na gut.
Die haben ganz, ganz viel über die SSD-Geschwindigkeiten gesprochen schon, die wirklich sehr, sehr schnell sind. Und das in Ratchet & Clank schon gezeigt, wie man zwischen Welten wechselt. Klar, Sony hat noch was über das OS zu erzählen, über die Konsolen. Nutzererfahrung und auch über den Preis. Genau. Und es ist wirklich, jetzt ist es lächerlich mit diesem Chicken-Spiel, was die miteinander betreiben mit dem Preis, weil keiner zuerst gehen will.
Mhm.
Weil irgendwann müssen die Dinge vorbestellt werden. Also, ich meine, klar, es wird wahrscheinlich eine begrenzte Auflage geben. Also, ich denke, wenn man wirklich eine von diesen Konsolen haben will, sollte man am besten vorbestellen. Wenn man es dieses Jahr haben will, muss man natürlich nicht, weil das erste halbe Jahr in der neuen Konsole eh ein bisschen mau ist. Aber ja, also ich finde, da hat Microsoft schon ein bisschen weniger gezeigt. Und klar, die sagen halt, es kommt denen vielleicht nicht so sehr darauf an, mit welcher Kiste man spielt. Aber irgendwie sollte man vielleicht auch Argumente dafür machen, wieso man die neue Hardware kaufen sollte.
Ja, ich finde, man sollte sich da, also Microsoft sollte sich da nicht zu sehr ins Hintertreffen bringen, weil die wollen ja das Weihnachtsgeschäft mitnehmen und wollen da auch massig Konsolen verkaufen, weil das halt nun mal das nächste Ding ist und die Entwicklung wird einfach weiterziehen und du kannst halt in 3 Jahren nicht mehr argumentieren, das läuft ja alles noch auf der Xbox One, sondern da muss das halt auf der Series X richtig losgehen. Und ich hab aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich so ein Hintertürchen offen halten, falls die Corona-Pandemie noch so richtig schlimm wird im Herbst, dass sie den Launch verschieben, aber trotzdem die Software einfach rausgehauen werden kann, weil es eben auf der Xbox One und der Xbox One X halt super läuft. Diese Option hat Sony sicherlich auch, aber bei Microsoft, die sagen halt schon jetzt relativ transparent, uns ist eigentlich egal, wo du spielst, du kannst auf dem PC spielen, dein Game Pass funktioniert überall.
Mhm. Ja, ich bin einfach nur ein bisschen verblüfft, ja, weil ich denke, die werden ganz viele Strategiegeschäfte haben. Und auf jeden Fall von außen ist es nicht so transparent, was sie machen. Ja, und das frustriert auch so Leute wie Digital Foundry. Die haben echt gesagt, so nach dem Event letzte Woche, wieso sehen wir so wenig Gameplay? Dabei war Halo nicht so berauschend.
Mhm.
Und wir haben gar nichts über die Konsole selbst erfahren. Und letzten Endes, weißt du, ich meine, es ist irgendwie Meckern auf hohem Niveau. Irgendwie bin ich einfach froh, dass wir alle noch leben und Geld verdienen und überhaupt über so einen Unsinn wie Konsolen reden können und nicht schon mit Flaschen, mit keine Ahnung. Ja, irgendwie alles kaufen und ja, was weiß ich, ja, also es ist schon schön, dass wir so Gespräche überhaupt führen können, aber ja, ich fand im Nachhinein, also wir haben das ja zusammen geguckt,
mhm,
und ich war vorher laufen, da bin ich immer danach ein bisschen platt, ne, hab mich einfach berieseln lassen und, aber hab schon gemerkt, am Tag danach sag ich so, was war das überhaupt? So, habe ich da gesehen, ja. Also, während ich am Tag nach der PS5-Geschichte, da bin ich auf YouTube und habe mir die Enthüllung der Konsole ein paar Mal angeschaut, ne? Ich fand das richtig so, ein bisschen nerdmäßig, aber ich fand, das war so ein Gänsehaut-Moment für mich, wie die Musik und die Konsole zusammenkamen. Ich fand das richtig schön gemacht.
Wobei mir das jetzt so bei der, also ich bin halt nach wie vor gehypt auf die Xbox. Mir ging das jetzt quasi bei der Präsentation auch so. Ich habe mir die Freitag auch noch mal mit Kommentar sozusagen angehört und dann auch noch mal den Stream noch mal komplett, also von Microsoft ohne Kommentar und alles. Also nur den reinen Stream, den habe ich jetzt auch noch mal gesehen und ich bin schon, ja, nach wie vor gehypt.
Bist du auch von der Software gehypt? War da irgendwas dabei, was dich komplett abgeholt hat, was du Day One kaufen wirst oder mitnehmen wirst?
Ja, klar. Also ich würde jetzt sogar sagen, da waren mehrere, also um nochmal den Vergleich zu PlayStation zu haben, da war, glaube ich, da waren ein, zwei Sachen bei, die ich so von Beginn an spielen kaufen würde. Und jetzt bei der PlayStation, bei der Xbox war das jetzt ähnlich, muss ich jetzt mal so sagen. Also ich habe schon irgendwie Bock auf Halo Infinite und ich bin richtig gehypt auf Fable. Ich habe richtig, richtig Bock da drauf. Also weil ich liebe die andere Trilogie. Auch wenn die Spiele jetzt, ja, das dritte war ziemlich, also zu einfach, also zu leicht und er hatte so ein paar Schwächen, der zweite war auch nicht perfekt, aber ich liebe halt diese Welt und alles und ich kann es wirklich nicht erwarten, wieder ein Spiel in Albion zu haben und da wieder Heldentaten zu vollbringen.
Hast du die Gerüchte gehört, dass es ein MMO ist?
Nein. Robert! Och Mann!
Ja, nur so.
Ich warte ab, bis irgendwas kommt. Selbst wenn es ein MMO sein sollte. Vielleicht ist es ein gutes. Vielleicht gefällt es mir und ich spiele es dann trotzdem.
Ich meine, viele haben auf Fable gewartet, ne? Und ja, ich meine, es war ja, das hat Games Radar übrigens berichtet. Fable isn't actually Fable 4, but an MMO set in the Fable universe suggests new rumor. aber das war halt echt wenig, ne? Also wir haben da so...
Ja, so einen kurzen CGI-Trailer halt.
Ja, und das zeigt auf jeden Fall, dass das Spiel... Also ich glaube auch, man kann warten mit der Konsole, wenn es wirklich um Fable geht, ne? Also wie bei vielen Sachen, ne? Also auch Forza ist wahrscheinlich... lässt auf sich warten ein bisschen, ne? Ist die Frage, ob Forza Horizon vorher da ist.
Bei den Gerüchten würde ich jetzt nicht so viel geben, weil wir haben auch das Gerücht gehabt, dass das Halo ohne Multiplayer startet, was dann erstmal widerlegt werden musste. Und da bin ich vorsichtig geworden.
Ja. Ja, sicher. Nur so wenig, wie die gezeigt haben, weiß man einfach wirklich erstmal gar nichts, ne?
Ja, ist auf jeden Fall kein Release-Titel. Genauso wenig wie Forza übrigens. Forza wird auch erst später kommen.
Ja.
Sieht umwerfend aus.
Ja, ich meine, deswegen
ja, aber das auch. War ja auch erstmal nur so ein, also nicht ein Render-Trailer, aber, also ein In-Engine-Trailer schon, aber.
Ich meine, bei Digital Foundry haben die vermutet, dass es vielleicht erst in 2 Jahren kommen könnte oder so. Na, weil das auch nicht mehr auf Xbox One kommt.
Ja, ja. Das ist so ein Anhaltspunkt. Auf der anderen Seite glaube ich, und da bin ich nicht allein mit dem Gedanken, dass Forza wirklich so ein Service-Spiel sein wird. Also es wird einfach nur quasi das Betriebssystem Forza sein und du wirst dann im Spiel dich mit Inhalt irgendwie einkaufen müssen oder wie auch immer dieses Revenue-Stream dann für Turn 10 funktionieren wird. Aber das wird wachsen dynamisch über viele Jahre. Da wird es jetzt nicht alle 2 Jahre ein neues Forza geben.
Vermutlich heißt es deshalb auch nur Forza Motorsport und nicht mehr Forza 8.
Richtig, genau. Mhm. Genau, also das ist da geht der Service-Gedanke noch ein bisschen weiter als Game Pass an sich. Aber man sieht ganz, ganz klar, wo die Richtung hingehen wird. Und Forza bietet sich natürlich wunderbar an. Ne? Übrigens Gran Turismo 7 genauso. Das könnte auch so ein Ding werden, was halt nicht kein abgeschlossenes Spiel ist von Anfang an, sondern was halt dynamisch weiter wachsen wird.
Ja, also mit Gran Turismo werde ich sowieso nicht warm. Ne? Also das sieht immer also das ist echt schade, ne? Weil zum Beispiel Gran Turismo Sport auf PS4 ist so ein Showcase für HDR, HDR-Inhalte. Ne?
Ja.
Aber ich meine, wer spielt das, ja? So online only und so. Naja, egal. Ja, ich meine, also ich will auch nicht zu negativ, also oder dass wir außer, also Carsten ist schön gehypt, das ist ein guter Ausgleich so, ne? Und ich will auch nicht, dass ich irgendwie, also ich habe auch gemerkt, also auf Digital Foundry auch, haben ganz viele Leute so Fanboy-mäßig, also in einem Video über die Schatten bei Halo Infinite, ne? Hat der, ich glaube, der heißt Alexander, ist ein deutscher Redakteur von Digital Foundry, hat das ganz schön detailliert beschrieben, wieso die Grafik ein bisschen so flach aussieht und so, ne? Und hat The Last of Us 2 als Vergleich mal benutzt, für ein Beispiel, wie Schatten statisch so sein können. Und da waren anscheinend Leute getriggert, ja, schon dadurch, dass The Last of Us Also ich finde, es reicht teilweise so wieder so absurde, also es reicht halt ein Grad an Absurdität irgendwie im Moment mit dem Fanboyismus und möchte da nicht, also mitmischen oder so wirken als, also ich bin eigentlich plattformagnostisch, das letzten Endes kaufe ich, wenn ich Geld habe, irgendwann kaufe ich alle Konsolen in der Regel. Es kann eine Frage der Reihenfolge geben dieses Mal, ja, weil es einfach auch ein bisschen überwältigend ist, an einem Tag oder in einer Woche zwei komplett neue Konsolen zu haben, und dann nutzt man beide einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Aber ich würde halt sagen, im Moment, im Kampf um die Ideen, um das Argument, eine neue Kiste, liegt wahrscheinlich PlayStation einfach ein bisschen vorne, aber das heißt nicht viel. Und vom Event insgesamt würde ich auch sagen, war ich mehr wie Timo so ein bisschen einfach, ein bisschen unbeeindruckt, ja. Wobei es nicht heißt, dass es irgendwie keine Argument, also es gibt auf jeden Fall ein Argument, über das wir bestimmt gleich sprechen werden, das GP-Argument, was wirklich eine mächtige Geschichte ist, finde ich, für die Konsole, und da haben sicherlich viele Kommentatoren online, YouTuber und so recht, dass die Art und Weise, wie Spiele mit Spielerinnen mit Spielen beliefert werden, dass das tatsächlich so ein erster Schritt in Richtung so ein Netflix-Modell für Spiele sein könnte. Aber insgesamt war ich so ein bisschen, für mich wäre die Frage, gab es irgendwas dann von den ganzen Spielen, die für euch, also wir hatten schon Fable, klar, war ein bisschen so ein Highlight am Ende. Gab es sonst irgendwas für euch, was so herausgestochen ist? Also die haben ja eine Menge, also 10 Weltpremieren, 22 exklusiv auf Xbox entwickelte Spiele gezeigt, etc. Kann man alles online nachlesen? Gab es sonst irgendwas?
Also bevor wir den Elefant im Raum ansprechen, Halo, würde ich da noch The Medium einwerfen. Das fand ich ziemlich cool von der Idee her. Also das war wirklich
Da hat man übrigens dieses SSD-Feature, falls ihr das mitbekommen habt, weil man da nahtlos zwischen zwei Welten immer wechseln kann.
Mhm. Also gerade die Idee finde ich gut. Also das Konzept an sich ist nicht neu, dieses Zwei-Welten-Prinzip, das verfolgt Nintendo uns seit 30 Jahren in ungefähr jedem Zelda-Spiel. Metroid, überall ist das schon aufgetaucht. Aber hier fand ich es nochmal interessant, weil die zumindest auf den Bildern den Eindruck gemacht haben, dass man auch gleichzeitig die Figur in beiden Welten bewegen kann, so Splitscreen-mäßig. Und das fand ich cool. Also ich glaube, da geht also, was. Da geht was.
Halt, stopp. Also du bewegst die Figur nicht gleichzeitig so Splitscreen-mäßig, sondern du spielst, also du musst quasi immer beide Welten im Auge haben, weil Gefahren aus der einen Welt wirken sich halt auf die andere Welt aus, und du musst halt immer zwischen diesen Welten switchen, um dann zu sehen oder voranzukommen und Rätsel zu lösen und so. Und da hat man dann halt wirklich dieses, also das halt, dieser Übergang von einem Level in den anderen, was halt durch die SSD leichter gemacht wird oder so, halt ohne Ladepausen funktioniert.
Mm. Okay.
Das war also quasi dieses Ratchet & Clank-Spiel. Also das, was man da im Splitscreen gesehen hat, läuft halt parallel. Mm. Nur, dass man halt immer nur eine Ebene sieht und nicht diesen Splitscreen.
Also keine Ahnung, wie das letztendlich aussehen wird. Da habe ich jetzt mich zu wenig informiert. Aber ich fand die Idee super. Und ich habe mich da sofort an Metroid Prime 2 zurückerinnert, wo man ja auch diese zwei Welten hat, wo man ein Level quasi aus beiden Perspektiven sehen kann, immer so ein bisschen Backtracking haben muss. Aber das fand ich cool. Und ich glaube, das wird gut. Das wird ein gutes Ding, das The Medium.
Ist Avowed nicht auch voll was für dich? Das Skyrim von Obsidian?
Ja, habe ich auf dem Schirm. Ist auch eins der besseren Spiele, die mich hier angesprochen haben. Also noch vor Everwild und weiß ich nicht, was noch. Stalker 2 fand ich auch interessant. Aber Avowed auf jeden Fall. Also Obsidian hat ja sowieso einen ganz guten Stand bei mir. Also die haben auch eine interessante Historie. Das könnte auch was werden, ja. Bin ich auch gespannt. Werde ich auf jeden Fall verfolgen. Ja.
Also ich finde das ganz interessant, wie Robert das jetzt irgendwie dazu geschrieben hat, dass das wohl in der Welt von Pillars of Eternity spielt.
Mhm.
Und weil ich gerade, also was heißt gerade, ich habe vor jetzt auch schon ein bisschen längerer Zeit mal Pillars of Eternity auf der Switch angefangen und irgendwie so 10, 15 Stunden gespielt. Und ist dann leider wieder abgebrochen und jetzt liegt es da und muss weitergespielt werden. Aber ich fand das halt, weil das ja so ein bisschen so wie die alten Baldur's Gate oder so ist, und fand das ganz, ganz spannend. Und deshalb werde ich mir das auch mal vielleicht angucken, weil ich die Welt halt auch irgendwie cool fand.
Ja, ist cool. Also Pillars of Eternity habe ich auch auf der PS4 angefangen und nach ungefähr der gleichen Zeit abgebrochen. Ist halt irgendwie ein ziemlich schwer zu verdauendes Spiel in manchen Teilen. Mhm. Ne? Aber ja, finde ich auch interessant. Bei mir war es noch klar, was mich sehr überrascht hat, war, dass Destiny 2 komplett im Game Pass sein wird. Mhm. Und das finde ich, also es kommt halt, die haben das verschoben, aber es kommt in Expansion, Beyond Light heißt es. Und ne, ihr kennt das ja vielleicht, ihr nicht so viel Destiny gespielt habt. Aber das Licht ist ja deine Machtquelle, ne?
Mhm.
Und es war von Anfang an eigentlich angedeutet, dass irgendwann so die Darkness kommt und das ist eigentlich auch so eine Machtquelle sein wird, beziehungsweise so eine Art Horde versus Alliance Spaltung der Spielerinnen mit sich bringen könnte. Es wirkt ein bisschen so, die haben auf jeden Fall gezeigt, dass es neue Fähigkeiten gibt damit, wenn man die Dunkelheit anzapft. Und ja, sogar diese neue Expansion wird wohl im Game Pass sein. Das finde ich schon recht stark. Ne? Also ich denke, wenn Leute Destiny spielen, dann relativ leidenschaftlich. Ich bin leider komplett draußen gerade. Ja, aber das fand ich nicht unwichtig. Und vor allen Dingen, da man gehört hat in letzter Zeit, wie problematisch es mit Activision gelaufen ist und dass Bungie sogar überlegt hat, zurück zu Microsoft zu gehen, vielleicht finde ich es nicht uninteressant, dass die jetzt so mit Microsoft kooperieren.
Ja, das finde ich auch interessant.
Wie seht ihr denn diesen Schritt? Also, das soll ja sicherlich neue Spieler abholen zu Destiny 2. Es wird ja kaum, glaube ich, in der Lage sein, Spieler, die das schon gespielt haben, jetzt zurückzuholen, weil die das Spiel ja schon besitzen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, diesen Move. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Spiel muss dann auch im Game Pass bleiben und kann ja nicht nach ein paar Monaten wieder rausgenommen werden, weil dann steigen dir die Destiny-Spieler, die dann noch neu dabei sind, dir ja aufs Dach.
Mhm.
Also das finde ich ja auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie sich das entwickeln wird, ja.
Es heißt, auf Xbox-Plattformen muss man halt auch die Expansion nicht kaufen.
Ne? Eben, ja, genau.
Ja.
Ich glaube, das ist für Leute ganz interessant, die vielleicht das Hauptspiel mal gespielt haben und dann irgendwie raus waren und jetzt alles nochmal so nachholen können, wenn sie Lust haben. Also ich habe Destiny 2 ja auch eine Zeit lang gespielt, als das, ich glaube, das war ja auch eine Zeit lang mal kostenlos. Oder ist es immer noch?
Dieses Free-to-Play Anfang.
Ist Free-to-Play, ne, genau. Ohne, ja,
genau. Achso, aber als es noch den Anfang gab, so nur als Free-to-Play, da habe ich das auch eine Zeit lang mal gespielt. Aber, also für mich wäre es jetzt nichts. Ich würde mir das jetzt nicht nochmal angucken. Habe ich irgendwas anderes behauptet? Nein. Ich glaube, es ist halt interessant für Leute, die jetzt das Hauptspiel gespielt haben und jetzt halt auch Zugriff auf die Erweiterung haben.
Ja, ich meine, das hat, glaube ich, eine ganz große Spielebasis, jetzt ein bisschen kleiner bestimmt, aber es einerseits macht's das Argument ein bisschen schwer, wieso spielt man Destiny auf PS5, wenn man auf Xbox alles mitbekommt quasi, ne?
Mhm.
Andererseits eine Sache, und das fließt so ein bisschen vielleicht in unsere Game Pass Diskussion, frage ich mich einfach, wie ist es denn, also wenn viele leidenschaftliche Destiny-Spieler, die ich auch mal war, wenn ich mal die Expansion kaufe, dann kaufe ich die Version mit allen, ne, mit so einem Gerät, worauf ich fahre, mit Flammen an der Seite und so, ne, also mit den blödesten Sachen, die ökonomisch überhaupt keinen Sinn machen, die zu kaufen, ne? Also die Legendary Edition oder sowas, ne? Und ich denke halt, wenn man das will, dann muss man es trotzdem kaufen.
Ja, für die Spieler glaub, ist das nicht gedacht, ganz sicher.
Ja. Und ich denke halt, so gut wie das ist, dass es im Game Pass ist, letzten Endes, wenn man das machen will, dann macht die Konsole wiederum dann keinen Unterschied mehr. Nur so, ne? Also ich denke, das übersehen auch manche und ich glaube halt, das hängt ein bisschen zusammen. Ich glaube, das hast du direkt gesagt, Timo. Die Sorge, dass irgendwann halt Game Pass benutzt wird, um einfach DLCs halt, ne, zu verscherbeln.
Das man quasi würde ich so nicht sagen, nee.
Ja.
Also, nee. Ist eher die Frage so, bleibt Destiny 2? Also, GTA 5 auch mal im Game Pass, ist wieder raus. Solche Fragen stelle ich mir dann in dem Moment. Also wenn die Spieler, die plötzlich angesteckt werden mit dem Destiny 2 Fieber und merken, das ist doch was für mich, dann müssen sie plötzlich nachher 100 Euro nachwerfen, weil das Spiel raus ist und sie alles quasi kaufen müssen, damit sie weitermachen können. Das fände ich so ein bisschen unfair denen gegenüber. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Destiny 2 einfach bleibt und das nächste Bungie-Spiel dann irgendwann ansteht.
Es klang so, als hätten die irgendeine Vereinbarung getroffen, ne?
Mhm.
Bungie und Microsoft. Okay, wenn Spiele gehen, dann sind die oft so reduziert, ne?
Klar, ja.
So, dass Leute, also, und die geben irgendwie auch Bescheid, dass irgendwas verlässt. Und ich denke, bei Destiny würden die das auf jeden Fall ganz klar sagen. Ja, nee, also da denke ich, dass es eher bleibt, so ein großes Spiel tatsächlich. Und dass Bungie wahrscheinlich auch gut Geld dafür bekommt jetzt gerade, oder?
Wie alt ist Destiny 2 jetzt? Wann kam das raus? 2017, 2018? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das Jahr, in dem die PS4 Pro rauskam.
2016, okay. Okay, das, ja, doch. Da bin ich gespannt, wo die Reise von Bungie dann auch irgendwann hingehen wird.
Also. Ich denke, diese Expansion Beyond Light ist mehr wie Destiny 3 für Bungie. Also, das ist halt, ja, also, da werden wir eigentlich an der Zeit, ja.
Wir haben die Diskussion da damals geführt, als Destiny 1 2014 rauskam und dann der zweite Teil, das ist eigentlich, genau. Ich glaube, die sind da mittlerweile ein bisschen vom Kurs ab, was sie eigentlich mal
jetzt haben die so ein Content-Vault und da gehen Sachen, wandern wieder rein und raus und so, ne? Also ist wirklich, ja.
Also das auf jeden Fall auch schon so eine Richtung, in die Forza gehen könnte, also so ein richtiges Service-Spiel, was Destiny 2 jetzt ist und da muss Bungie irgendwann wieder rauskommen und
also ich habe es mehrmals angeschnitten, Game Pass war ja ein riesiges Thema.
Hm?
Ja, wie finden wir das?
Ich finde es gut.
Ja.
Also ich habe darüber nachgedacht, was dieser Game Pass mittlerweile geworden ist. Ich war ja nie groß Fan, aber auch eher deswegen, weil ich gar nicht so viel gespielt habe in den letzten Jahren. Aber wenn man sich den Value mittlerweile anschaut, den man vom Game Pass bekommt, das ist der absolute Hammer. Und das Ding kostet wie viel? 9,99 €? 12,99 € zahle ich, glaube ich, momentan mit Gold zusammen.
Genau, 12,99 €, also für das Ultimate.
Ja, das ist ein Hammer-Deal. Also es ist wirklich ein Hammer-Deal. Das ist günstiger als Netflix. Du kriegst wirklich dann jedes Spiel, was auf diesem Showcase präsentiert wurde, ab Tag 1, sobald es da ist. Und das sind qualitativ,
ist halt krass.
Ist da viel Hochwertiges dabei. Also es ist wirklich ein Selling Point. Du kannst dir im November eine Xbox Series X kaufen für, keine Ahnung, 500, 600 Euro, wie viel auch immer kosten mag, und zahlst dann monatlich deine 13 Euro ab und hast Spiel ohne Ende. Du musst dir kein Spiel kaufen.
Ja, das ist halt schon echt krass.
Ja, es ist besonders günstig, wenn man beide vorbestellt, ne? Da muss man nur für die eine ein Spiel oder zwei kaufen und für die andere nicht. Also das ist mein Plan noch. Aber ja, ich meine, da haben viele auch, also da kann man auf YouTube gucken, die ganzen Leute, die irgendwie kommentieren und meinen, viele hätten das nicht kapiert, was eine Riesengeschichte das ist, so, ne? Und dann gibt's den Talking Point irgendwie, es war nicht PS5 versus Xbox Series X, sondern PS5 versus Game Pass.
Da bin ich dabei.
Ja, sicherlich.
Ja, das kann man schon so sagen. Aber das ist halt das Ding, dass alle First-Party-Titel von Microsoft halt in den Game Pass kommen. Ab Tag 1. So, das ist halt die Sache. Dann kann man halt sagen, okay, jede Microsoft Konferenz ab jetzt oder Showcase ab jetzt ist eine Game Pass, ist ein Game Pass Showcase. Mehr oder weniger.
Und es gab ja auch schon in den USA Pläne, dass, oder es hat, glaube ich, schon umgesetzt worden, dass du eine Konsole kaufst, zu einem monatlichen Preis und dann eben der Game Pass da mit drin ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Microsoft so ein Modell fahren wird und dann zahlst du halt ein Jahr lang, keine Ahnung, 30, 40 Euro im Monat für das Komplettpaket und dann gehört dir die Konsole irgendwann. Das ist ziemlich krass, ja. Ich glaube, dass sowas wird es auch in irgendeiner Form wird sowas geben.
Ja, ja. Ja. Ich meine, ich finde es interessant, einfach zu schauen, wie Sony irgendwie reagiert, weil reagieren müssen die irgendwie. Ja, PS Now, da versuchen die schon neue Spiele. Also man kann ja PS4-Spiele auch runterladen, ne? Aber es ist natürlich viel, viel schwächer. Ja, und es wirkt für mich wirklich wie verschiedene Welten, die aufeinandertreffen. Also die eine, in der man halt neue Spiele noch rausbringt und die man kauft. Ja, es ist schon interessant gerade.
Ja, gut, Microsoft experimentiert mit diesem Konzept ja seit Anfang an. Also es gab ja von EA diesen, wie heißt der, Game Pass-Modell?
Was EA Access.
EA Access gab es ja fast von Anfang an. Also es ist ja auch schon dann so alt wie die Konsole selbst und gibt es erst seit kurzem bei Sony auch.
Ja, ja.
Und PS Now, das ist zumindest...
Frag mich nicht, wieso ich habe das Jahr bei der PS4 gekauft. Ich habe ein Jahr EA Access und ich nutze es nie. Egal.
Und PS Now ist zumindest die Basis geschaffen worden, aber die kommt eigentlich aus einer anderen Richtung und ich glaube auch, dass Sony das relativ schnell dann auch ausbauen wird.
Ja.
Ja,
ja, aber auf jeden Fall war das etwas, worüber man sich wirklich freuen konnte. Dann weiß man, okay, The Gunk klingt irgendwie witzig oder so. Vom Titel her,
Da das ja von den Steamworld-Leuten ist, was mir ja auch anfangs nicht so bewusst war, werde ich das wahrscheinlich auch nochmal eher auf dem Zettel haben, weil ich habe jetzt letztens erst Steamworld Dig 2 durchgespielt und fand das fantastisch. Und das sah schon auch cool aus, The Gunk. Also,
ja. Das ist auf jeden Fall, und gerade wenn ich, Timo, irgendwann, ne, in ein paar Jahren, wirst du vielleicht auch so ein Wesen bei dir wohnen haben, was auch eine Konsole haben will und Spiele dafür haben will und du willst ja nicht irgendwie dein ganzes Geld für dieses Wesen ausgeben. Und so ein Game Pass ist dann wirklich sehr gut. Ne? Dann kannst du sagen, schau mal, da hast du viel, tob dich aus und du musst dir keine Gedanken machen, irgendwie, ob im nächsten Monat schon wieder die nervige Frage kommt, Papa, ich will dieses Spiel, so, ne?
Ja, wenn wir dann das Bock noch auf Konsolen spielen oder das alles einfach nur auf dem Handy abläuft.
Ja, aber, ne?
Und ich dann irgendwelche Abos abbezahlen muss für irgendwelche Schlumpfbären.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja. Aber das ist, ja, also das war auf jeden Fall ein Riesending.
Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich werde Psychonauts 2 wahrscheinlich nicht spielen, weil es einfach nicht so meins ist, aber ich fand den Trailer fantastisch. Also vor allem auch mit Jack Black, halt das mit dem Song und so, das war einfach echt fantastisch.
Das stimmt, ja. Ich war noch nie Fan von seinen Spielen, aber ich mag seinen Typ.
Ach ja. Remake ein zweiter Teil von, wie hieß es, Brutal Legend, das wäre toll.
Mein Double Fine finde ich richtig geil, das Studio, ich liebe die Leute.
Ja.
Und, aber irgendwie deren Spiele spiele ich nicht so. Das mit den kleinen Eierleuten, wie hieß das?
Kleine Eierleute?
Ja, also wie so kleine Matroschka, die ineinander
stecken. Ach, Stacking.
Stacking, das habe ich durchgespielt.
Das habe ich auch gespielt, das war toll.
Ja, ja.
Broken Age habe ich nur so zum Teil gespielt. Ich glaube nur den ersten Teil. Und ja, Psychonauts 1 habe ich mal angefangen, aber war dann da auch irgendwie recht schnell wieder raus. Aber ich finde das irgendwie so toll. Ich fand das ja damals auch bei Mirror's Edge schon so toll, dass es halt so Spiele gibt, die einfach so eine kleine, ich nenne das jetzt einfach mal kleine Fanbase haben, in Anführungsstrichen, aber die dann trotzdem ja, weiter mit, also mit Sequels quasi beliefert werden. Also, dass es halt immer mal wieder so Sachen gibt, dass halt so eine Reihe fortgesetzt wird, oder so ein Spiel fortgesetzt wird. Das finde ich super cool.
Wollen wir langsam über Halo sprechen?
Ah,
der nee. Elefant im Raum.
Der Elefant im Raum. Ich bin ihn einfach mal an.
Ja.
Also,
was?
Ja. Wir haben 8 Minuten Gameplay zu Halo gesehen. Das war der große Aufhänger dieses Showcases. Die PC-Version von Halo Infinite. Halo Infinite wird im November hoffentlich dann zum Start auch schon da sein. Also direkt zum Launch der Konsole, wird auch auf der Xbox One noch laufen. Da werde ich es auch spielen, weil ich mir keine neue Konsole im November kaufen werde. Und ja, tatsächlich richtig Gameplay. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also Halo Infinite erinnert optisch erstmal an Halo 1, auch vom Setting her spielt es wieder stark auf dem Halo-Ring. Das Gameplay sieht super flüssig aus, Gunplay sieht toll aus, gibt es ein paar neue Features, wie zum Beispiel diesen Enterhaken, den ich ziemlich cool fand. Also da habe ich Bock drauf, den zu benutzen im Halo-Gameplay. Und das ist wirklich Halo. Also es hat ausgesehen wie Halo. Es hat, man hat, also ich habe richtig das Gefühl gehabt, ich habe den Controller in der Hand und spiele das Spiel, weil ich habe Bock auf ein klassisches Halo, auf so Halo 1, 2, 3, so in der Richtung. Halo 5 hat mich nicht so sehr abgeholt, werden wir später noch drüber sprechen. Aber Halo Infinite könnte was werden. Und dann lässt man so dieses Showcase einen Tag Revue passieren, liest so ein bisschen im Internet und es tut sich einfach ein unfassbarer Shitstorm gegen dieses Spiel zusammen und ich verstehe überhaupt nicht, wieso. Erklärt mir das mal bitte.
Also was ich nur gelesen habe, war halt unter einem Tweet, der bei uns in der WhatsApp-Gruppe irgendwie gepostet wurde, wo sich über die Grafik lustig gemacht wurde, dass es halt der Vorzeigetitel ist, um halt die Next-Gen-Konsole zu verkaufen. Und sollte es oder dürfte es nicht so aussehen, wie halt so wie es jetzt aussieht, dass es halt gerade mal oder so mit den niedrigsten Anforderungen auf der Xbox One läuft, so nach dem Motto. Mhm. Sondern einfach auch ein Grafikblender und ohne was ich sein, also so sein muss. Und wie schon gesagt, Microsoft will damit quasi die Series X verkaufen, so nach dem Motto. Und deshalb gab's, also hab ich dann quasi diesen Shitstorm wahrgenommen, dass es sich nur darum drehte. Ich weiß nicht, Robert, wie sieht das bei dir aus?
Ich will nicht zu negativ sein, aber ich meine, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen sehr geplättet einfach von dem, was die gezeigt haben, weil ich wirklich fand, das sah teilweise aus, also es sah aus wie einfach ein Spiel, was auf den jetzigen Konsolen laufen könnte.
Was es ja auch tut.
Was es ja
auch,
möchte genau, ich was es ja auch tut.
Es ist eine Entwicklung von der Xbox One, die wahrscheinlich spät im Zyklus portiert wurde als, okay, wir müssen das als Launch-Titel für die nächste Konsole bringen. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Hat Nintendo ja mit Breath of the Wild auch gemacht. So, das ist mal so als Aufhänger.
Und dann, was mich als jemand, der eigentlich die Halo Einzelspielkampagnen sehr gerne mag, was mir Sorgen macht, ist, die scheinen sowas wie Open World wie God of War zu machen, dass man so eine Karte hat, wo man geht und da Missionen macht. Mhm. Und es ist halt ein großes Experiment, finde ich. Ich meine, mir war klar, dass es ein Experiment mit Halo geben wird, weil Halo 4 bis 5 war schon nicht so glatt, ne? Der Übergang, und die haben an Sachen rumprobiert. Und jetzt seit 5 wissen wir, dass es im Hintergrund Probleme gab in der Entwicklung und zentrale Leute auch gegangen sind, relativ spät und sowas im Entwicklungsprozess. Und ich finde, das sah ich ein bisschen. Also das, also ich weiß nicht, ob diese Richtung wirklich Halo für mich sein wird. So, ne? Weil die Sache mit Open World ist ja, also Halo war ja immer das Spiel, wo man immer gucken muss, wie ein Kampf zu lösen ist, wie ein Puzzle, ne? Und ja, Open World ist halt ein bisschen ein anderes Prinzip für mich, ne? Weil das ist nicht irgendwie designed, das ist ein bisschen spontaner. Ja, also das machte mir ein bisschen Sorgen. Ansonsten, ich meine, die Waffen sahen gut aus. Die Geschichte, weiß ich nicht, ob die Richtung mir gefällt, weil es ist halt schon wieder so ein bisschen eine Art Reset. Von 4 bis 5 war es ein Reset, weil denen dieser Didakt nicht so gefallen hat. Also der Didakt kam nicht so gut an, ja. Weil die Leute auch diese bescheuerten Bücher, die ich gelesen habe, nicht gelesen haben. Und bei 5 kam nicht so gut an, dass man nur die Hälfte der Zeit den Chief gespielt hat. Ja, weiß ich nicht, wie ich diese Richtung jetzt finde, dass wir jetzt, anscheinend haben wir so einen Pilotenkumpel, der die ganze Zeit meckert und heult und so. Und ja, okay, also der wird halt der Spiegel sein, mit dem wir uns sehen, ja, als Master Chief. Ja, weiß ich nicht. Also ich war nicht irgendwie abgetan oder so, also nicht so krass wie ich glaube halt, meine Reaktion jetzt ist auch sehr stark geformt. Also wenn man halt irgendwie 15 Minuten Analyse von Digital Foundry halt sich anschaut, wieso die Lichteffekte ein bisschen matt sind, dann beeinflusst das einen ja auch. Ich meine, die Sache ist, die gehen von so designed zu Open World und das bedeutet auch so ein paar Reibungsverluste, ne? Weil es ist was anderes, 60 FPS, 4K, Open World zu machen, ne? Also da kann man eben vielleicht nicht so voll die Effekte haben, wenn man nicht noch mehr Entwicklungszeit hat. Was wirklich auch krass, mich krass so getroffen hat, war die Aussage beim Digital Foundry Video, wo die gemeint haben, so wie es aussieht, würden die eigentlich denken, das Ding müsste verschoben werden und nicht dieses Jahr rauskommen. Und da dachte ich, oh, ich weiß nicht, wie dieses Spiel ankommen wird. Also ich habe ein bisschen Sorge tatsächlich, dass das schlechteste Halo-Spiel sein könnte.
Ah, so weit würde ich nicht gehen. So weit würde ich wirklich nicht gehen. Also bei den technischen Sachen bin ich dabei. Also man hat auch schon im Stream direkt gesehen, dass es da irgendwelche Pop-Ins gab, die ein bisschen merkwürdig wirkten. Und da muss auf jeden Fall technisches Polishing noch stattfinden.
Und Nebel auch, ne? Auf 10 Minuten Meter Entfernung waren schon Gegenstände leicht vernebelt und so.
Also da gehe ich nicht mit. Also das wird noch alles polished werden. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Denn die Technik, die hat Halo eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Und Halo war noch nie ein Grafikblender. Das müssen wir auch festhalten.
Da sage ich auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, wir haben auch deswegen Gameplay gesehen. Und das Gameplay fand ich wirklich ziemlich gut von dem, was ich gesehen habe. Weil sie eben zeigen wollten, okay, den Teil, den haben wir schon ganz gut hinbekommen. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass das Gameplay nicht passen wird. Sonst hätten wir wahrscheinlich nur wieder einen Trailer gesehen oder sowas. Das zum einen. Und zum anderen möchte ich nochmal zu diesem Open-World-Aspekt sagen, dass Halo ja seit dem ersten Teil uns diese Fahrzeugmechanik schon vorgesetzt hat. Das heißt, das Spiel schreit ja geradezu nach Open-World und man kann da schon was reißen. Also wir haben in den letzten Jahren durchaus viele Open-World-Experimente gesehen, hier nochmal Breath of the Wild genannt, die eine neue Richtung gesetzt haben und das kann auch Halo verschaffen. Müssen sie nicht, aber sie können es versuchen und da habe ich Bock drauf. Also ich habe da kein Problem, vielleicht noch viel mehr Variationen in den Fahrzeugen zu haben, sodass ich mich halt, keine Ahnung, in irgendwelchen Pseudo-Ghosts dann durch diese Welt bewegen kann und diese Gefechte, die sich dann forciert werden, die du gerade angesprochen, Robert, die kann man ja trotzdem mit einbauen. Also es wird ja trotzdem quasi so Punkte geben, die du erreichen musst, wo du irgendwelche Aufgaben erfüllen musst und die wieder auch dann indoor irgendwo innerhalb dieser Halo-Struktur stattfinden können. Ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, was Halo Infinite angeht, muss ich sagen.
Es freut mich, weil irgendwie meine Seele ist ganz dunkel anscheinend. Und ich meine, also Gameplay selbst, also ich fand, ihr kennt mich ja, also was ich wirklich mag, ist das Waffengefühl von diesen Halo-Spielen und so. Ja, das hat alles noch so gestimmt, ja, muss man sagen. Aber ja, als Gameplay selbst fand ich es nicht irgendwie so, es war nicht so, da war kein Wow-Moment für mich drin, ne? Und der Affe am Ende, sah ein bisschen komisch aus. Und also, ja, von daher, ich bin noch offen und ich werde es auf jeden Fall spielen. Also hier spricht jemand, der wird es auf jeden Fall spielen und durchspielen. Auf jeden Fall wahrscheinlich Legendary Solo und alles. Also wie bei jedem anderen Halo-Spiel auch. Also von daher, hier spricht jemand, es ist so, als würde ich sagen, also der Wein von außen, der sieht vielleicht ist die Herkunft, der Herkunftsort ist nicht so gut oder so, oder der Jahrgang könnte problematisch sein, aber ich probiere den auf jeden Fall und trinke die Flasche aus. Also, und so ist es bei Halo. Aber ja, die Reaktion ist für Microsoft problematisch. Ne? Weil das soll für sie Hardware verkaufen oder soll Leute anlocken. Also die Reaktion wird die nicht so freuen, denke ich. Ja, ich habe das Gefühl, 343 tut sich echt ein bisschen schwer.
Ja, ich habe auch gestern darüber nachgedacht. Ich meine, es ist jetzt fast 10 Jahre her, dass 343 das von Bungie übernommen hat. Also Bungies letzter Titel war Halo Reach, dann sind sie weggegangen. Mhm. Dann kam ein Jahr später das erste Spiel von 343 mit der Anniversary Edition. Und dann gab es 4, 5 und jetzt Infinite. Und Halo 5 ist auch schon 5 Jahre her, ne? Das war 2015. Da kam das raus. Das heißt, das nächste Halo, es wurde ja auch schon gesagt, das ist das letzte Halo von 343 bis auf weiteres. Also wir werden dann mindestens 5 Jahre auf das nächste Halo warten, wenn das überhaupt weitergeführt wird. Oder vielleicht gibt es einen kompletten Reboot bei einer anderen Company, keine Ahnung. Die Entwicklungszeiten sind einfach so lang geworden. Und 10 Jahre, wo das 343 jetzt macht, so lange hat Bungie nicht an Halo gesessen. Und die haben in der Zeit die ganze Trilogie plus Reach eben gemacht. Und ODST, also das sind ganz andere Kaliber gewesen als das, was wir von 343 gesehen haben. Wenn die jetzt nicht mit Infinite einen Riesenhit landen, dann ist das, glaube ich, erstes Mal gewesen mit Halo.
Ich bin mal gespannt, worauf sich nachher dieses Infinite beziehen wird. Ob das so wie bei Bioshock Infinite ist, dass das irgendwie storymäßig irgendwas zu sagen hat. Also wird es bestimmt, aber
ja.
Ja.
Also wenn es super läuft und das kann ja auch ein Riesenhit werden, dann werden die das auch als Service-Spiel weiter pflegen. Ähnlich wie das mit Destiny läuft, denke ich.
Ja, also ich denke, Infinite deutet das auf jeden Fall an. Ist die Frage, ob man tatsächlich noch Master Chief spielt oder anscheinend in den Büchern, da bin ich nicht so ganz aktuell. Jetzt kann jeder auf jeden Fall Spartan werden. Mhm. Ja, also will ich wieder eintauchen auch. Also will auch nicht zu negativ klingen und so. Letzten Endes, Grafik ist auch für mich etwas, also ich spiele im Moment Ghost of Tsushima und es ist wahrscheinlich das schönste Spiel, was ich seit langem, also mit Last of Us 2 und ja, das ist krass und vor allen Dingen ist es ein Spiel, wo, wenn meine Frau um die Ecke kommt und sich das anschaut, die sagt, oh Mann, das sieht ja schön aus, ne? Was schön ist, ne, dass man auch von Nichtspielerinnen leicht Wertschätzung erfährt und nicht einfach, was spielst du denn wieder? Das sieht furchtbar aus, weil es irgendwie so brutal ist oder so. Aber letzten Endes, Grafik ist etwas, was für mich einfach mich nicht stören soll. Und ich schaue da nicht nach. Danach ist es wirklich Raytracing jetzt. Also das kam auch später raus, ne? Raytracing wird in einem Patch kommen, ne? Mhm. Also es gab kein Raytracing in dem, was die gezeigt haben. Also das heißt, das Licht war nicht dynamisch und so. Und ja, ist halt ein bisschen schade, ne? Weil Raytracing halt ein Riesenargument der neuen Konsolen sein wird. Auch der Xbox Series X. Und dass es halt ohne kommt, ja, deutet wahrscheinlich darauf hin, dass die einfach keine Zeit mehr hatten, entwicklungstechnisch. Ja. Weil das würde sicherlich ein Stück besser aussehen, ne? Also wie das Licht spiegelt, Aufrüstung von Covenant und so. Ja.
Ja, ich habe keine Vorstellung davon, wie schwierig das in so eine bestehende Engine ist, zu implementieren. Insbesondere bei Halo Infinite. Und auch die Engine damit tatsächlich dann von der Xbox One kommt. Und die wahrscheinlich, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es da drunter und drüber geht in der Entwicklung. Aber wir wissen es nicht. Wir werden es hoffentlich irgendwann erfahren, so in ein paar Jahren, wenn der ein oder andere sein Buch geschrieben hat und ich mir das dann ja, rekapitulieren kann, wie das damals gewesen ist.
Ja, ja. Aber ja, Halo, und man kann auf jeden Fall, also ich denke, Digital Foundry macht das schon sehr sachlich, ne? Kann ich echt nur empfehlen. Also es ist, die wollen nicht sagen, das sieht schlecht aus oder so, sondern die versuchen einfach zu erklären, ja, wieso könnte das enttäuschend wirken? Also, oder was ist dran? Und da ist schon die Betonung, das ist halt wahrscheinlich Open World, 60 FPS und so. Ja, und das erstmal hinzukriegen, ist ja auch eine Leistung, ne? Also man will nicht, dass jedes Mal, wenn so ein Selbstmord-Grunt irgendwie um die Ecke kommt, dass das Ganze in die Knie geht, ne? Ja, sondern die Explosionen müssen auch funktionieren und so. Aber wäre schon schön, was ich schon nett fände, wenn ein bisschen mehr Partikeleffekte drin wären und so, weil die beeindrucken mein ungeschultes Auge sehr schnell, ne? Also ein paar Partikeleffekte oder so mehr und dann wäre ich wahrscheinlich glücklich.
Ein paar Partikel ja. Zum Glück fehlen noch, dann froh war doch. Restlos überzeugt, sehr schön. Okay, haben wir noch was zum Xbox Showcase?
Also es gibt noch was irgendwann, das wissen wir einfach nicht, wann?
Ja, es gibt noch mehr, genau. Also ich vermute, dass jetzt in jedem Monat irgendwas rausgelassen wird von Microsoft bis zum Launch tatsächlich auch. Und vielleicht erfahren wir den Preis erst einen Tag vor Release. Keine Ahnung. Genau. Nee, wenn es das gewesen ist, dann habt ihr jetzt unsere Eindrücke zum Xbox Showcase bekommen und wir drehen die Zeit ein bisschen zurück in die aktuelle Konsolengeneration, nämlich zur Xbox One. Und wie schon in der letzten Episode haben wir uns entschieden, ja, wieder so eine Top 5 zusammenzustellen. So, was sind unsere Top 5 Xbox One Spiele, die wir euch empfehlen würden zu spielen? Und da frage ich mal vorweg so, wie seid ihr an die Entscheidung rangegangen? Habt ihr euch anders entschieden als bei der PS4? Habt ihr viele, viele Multititel drin aus Gründen? Oder wie ist es bei euch? Wie habt ihr eure Liste zusammengestellt? Carsten, mach mal den Anfang.
Also ich habe das wieder so gemacht wie bei der PlayStation, dass ich halt nur Titel reingenommen habe, die ich auch selber gespielt habe, also durchgespielt und gespielt habe. Es sind ziemlich viele Multiplattform-Titel drin. Ich habe tatsächlich nur ein Plattform-Exklusives, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber sonst, also ich bin halt meine Bibliothek durchgegangen und habe halt geguckt, was ich gespielt habe und habe daraufhin dann die Liste gemacht.
Gibt's eine Überschneidung zur PS4-Liste?
Ja.
Die offensichtliche wahrscheinlich.
Die offensichtliche, die ich auch im PS4-Cast schon angekündigt habe.
Und in ungefähr jeder Top-Bestenliste in den letzten Jahren.
Yep, das ist einfach das beste Spiel aller Zeiten.
Robert, wie war es bei dir?
Ja, ich habe versucht, eher also eigentlich exklusive Spiele wieder, weil ich das auch bei der PS4 gemacht habe. Muss aber sagen, diese Liste ist mir um einiges schwerer gefallen. Weil ich einfach, glaube ich, wohl diese Generation viel mehr PS4-exklusive Spiele gespielt und durchgespielt habe, ne? Und ja, von daher war es schon ein bisschen, ja, also ich hatte letzten Endes nicht viel mehr als 5, während ich bei der PS4 schon ein bisschen ausmisten musste. Was mich bisschen traurig gestimmt hat, ja.
Wisst ihr was? Na? Ich glaube, ich nehme Witcher 3 einfach nicht mit rein, weil ich das schon auf der PlayStation 4-Liste hatte und generell das mein Top-Spiel ist. Ich glaube, ich nehme das einfach nicht mit rein.
Okay.
Okay.
Top.
Okay.
Genau.
Um es ein bisschen spannender zu machen, vielleicht.
Okay. Bei meiner Liste war es so, dass ich auch eine Überschneidung mit der PS4-Liste vermeiden wollte. So dass Control und Life is Strange hier nicht drin sind, obwohl ich die genauso gut auf der Xbox One auch empfehlen könnte, so dass ihr das eher so als Empfehlung von mir, was solltet ihr auf dieser Konsole spielen, ansehen sollt. Und das sind fünf Spiele, die mir sehr gefallen haben. Und ich habe auch so ein bisschen gebrochen. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich nehme keine Remakes oder Spiele, die auf früheren Konsolen erschienen sind, mit rein, aber ich habe tatsächlich eine Collection mit in meiner Liste, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und die ich unbedingt mit aufnehmen wollte. Daher habe ich da so ein bisschen gebrochen. Ansonsten tauchen hier in meiner Liste einige Spiele nicht auf, die sicherlich das Potenzial dazu hätten, die ich aber leider nie gespielt habe und die ich gerne nochmal spielen möchte. Also sowas wie Ori and the Blind Forest habe ich nie gespielt, Rise habe ich nie gespielt.
Oh, wieso habe ich die eigentlich nicht mit in die Liste genommen?
konnte ich die nicht.
Was ist denn mit mir?
Stop. Von daher konnte ich die nicht bei mir berücksichtigen. Generell hat mir auch die Richtung, die Microsoft in der letzten Generation eingeschlagen hat, nicht so richtig zugesagt unbedingt. Also es ist doch sehr stark der Fokus gewesen, Multiplayer-Titel vom PC rüberzuholen. Sowas wie PUBG hat mir so ein, zwei Monate Spaß gemacht und dann war es das aber auch. Dann dieser fehlende First-Party-Support auf vielen Seiten, der jetzt so langsam wieder erst hochgerammt wird. Viele Studios wurden noch zu Xbox 360 Zeiten geschlossen und das hat sich sehr, sehr dramatisch ausgewirkt auf die Geschichte der Xbox One, dass ich mir da auch so ein bisschen schwer getan habe dann. Und generell, ja, also allgemein zur letzten Konsolengeneration, so einige Designentscheidungen, die wir zwischenzeitlich gesehen haben. Wir erinnern uns an die Boostkarten aus Gears of War 4, Rise of the Tomb Raider und Forza 6 und keine Ahnung, Halo war wahrscheinlich auch schon dabei, wo man, ja, die mich einfach nur genervt haben. Und ja, nicht zuletzt fehlt mir in dieser ablaufenden Konsolengeneration einfach so das Nonplusultra. Also diese Übertitel, die fehlen einfach. Ich habe nicht ein Spiel in Erinnerung, wo ich sagen würde, das würde ich höher bewerten als alles, was es in der Xbox 360-Generation gab. Mass Effect hat mir gefehlt. Halo hat nur einen Titel rausgebracht, der für mich underperformed hat, den ich gar nicht in meiner Top 5 habe.
Um das also schon mal du zu spoilern. Hattest ein Mass Effect-Spiel.
Ja, war ein Mass Effect-Spiel, aber das kann nicht ansatzweise mit der Trilogie mithalten.
Nein, das ist richtig.
Also mir würden auf der Xbox 60 so generell mindestens 10 Spiele einfallen, die ich höher bewerten würde als alles, was jetzt in meiner Top 5 hier drin ist. Und das finde ich schon ziemlich starkes, ich will nicht sagen Armutszeugnis, aber ich bin generell mit der ablaufenden Konsolengeneration nicht sehr zufrieden. Egal ob PS4 oder Xbox One. Das ist jetzt hart, ist härter, als es klingen soll.
Ich meine, ein bisschen ähnlich geht's mir, wobei ich sagen würde, die PS4 mit so Titeln wie Bloodborne oder so schon, also da gibt's Sachen, wo ich sage, ja, das war schon auf der PS4 eine sonnigere Generation, meines Erachtens, mit den Exklusivtiteln. Aber man muss halt auch Geschmack für gute Spiele haben und Spider-Man mögen, ne? Also das ist,
kleine Seitenhieb.
Ja, so. Und du spielst ja The Last of Us 2 noch, ne?
Bin ich noch dabei, ja. Ja, genau. Ja. So, jetzt bringe ich gerade meine Spiele noch in eine Reihenfolge. Deswegen würde ich bitten, dass wir wieder mit Platz 5 anfangen und Robert, mach einfach den Anfang.
Okay, ja, hast du es eben erwähnt und eigentlich, finde ich, gehört so ein Launch-Titel nicht in die Reihe, aber man hat so seine Vorlieben, ne, und ich mag ja Rom und alles drumherum und tatsächlich, wenn jemand die Konsole jetzt neu kaufen würde, wir sagen, Game Pass, Rise, Son of Rome, es sieht gar nicht so schlecht aus, die Kinect-Sachen, also man konnte ja Kinect benutzen und so Speerwerf-Kommandos geben und so. Das ist ja alles jetzt irrelevant. Aber ich finde das Spiel als so Darstellung von Rom, was nicht so Assassin's Creed-mäßig ist, sondern ein bisschen anders. Und auch, man geht nach Großbritannien und also Britannien und sogar nach Schottland hoch mit den Kelten und so. Ich fand es wirklich sehr gut und relativ einzigartig in dieser Generation. Ist natürlich ein bisschen schmal, das Spiel. Und deswegen nicht hoch in der Liste. Ich hätte auch Titanfall nehmen können, was aber jetzt überholt ist, weil es ein Titanfall 2 gibt. Und deswegen Rise, Son of Rome.
Sehr cool. Also cool, dass wir das auf jeden Fall hier drin haben, weil das ist ja noch aus einer Zeit, wo Microsoft noch Lust hatte, neue Spiele zu machen. So, das war eins der Launch-Titel. Eins auch, was grafisch von Anfang an beeindrucken wollte. Ja. Ja, ich habe es auch bei mir sogar auf Disc liegen, aber ich habe es noch nie gespielt. Muss ich eigentlich mal nachholen.
Ist auch nicht so lang.
Das stimmt, ja.
Ich weiß halt nicht, es war auch schwer mit diesem Second Screen, ne? Also, dass man zum Beispiel mit iPad spielen konnte und es zeigt einem an, ob ein Collectible irgendwo in der Gegend ist. Und so, meinst so furchtbare Sachen, wo die gedacht haben, so würden Leute spielen. Mhm. Dass man halt mit diesen ganzen Bildschirmen um einen so Telefon, ah ja, hier ist ein Sammeldings, ich muss gerade gucken, es hat mich voll gestresst.
Ich fand, also ich, das war ja dieses, war das dieses Smart Glass oder wie das hieß?
Ja, ja.
Das fand ich, ganz ehrlich, ich fand das wirklich faszinierend und toll. Ich hätte das liebend gerne weitergeführt gesehen. Ich habe das, glaube ich, bei irgendeinem Assassin's Creed oder so, Assassin's Creed 4 oder so, habe ich das, glaube ich, benutzt und da dann halt immer die Karte aufgerufen gehabt und das hat halt echt funktioniert. Also
mein Red Dead macht das ja. Man kann mit Red Dead synchronisieren und die Karte auf Handy oder iPad oder so.
Okay.
Ja.
Also Red Dead 2 oder 1 noch?
Ja.
Nee, 2.
Man kann die Karte nicht auf dem Bildschirm haben, sondern neben sich.
Das finde ich halt voll praktisch. Da muss ich Red Dead 2 noch mal spielen.
Ich bin eigentlich sehr froh, dass dieser Second Screen langsam weg ist mittlerweile, aber vielleicht kommt er zurück.
Ich finde, also so für eine Karte oder so, die man halt wirklich einfach nur neben einem stehen haben kann und dafür nicht irgendwie einen Knopf drücken muss, um ins Menü zu gehen oder so, finde ich das halt super praktisch. Aber wenn du dann noch andere Interaktionen hast und so, dann finde ich das auch schon wieder nervig. Aber ich war ja auch kein großer Freund vom Wii U Gamepad. So. Aber für eine Karte oder sowas ist das halt total super.
Ich mache mal weiter mit meinem Platz 5 einfach. Ich habe gerade festgestellt, dass ich zu 4 meiner 5 Titeln haben wir tatsächlich einen Game Talk gemacht. Also gibt es hier viele Podcast-Empfehlungen, falls ihr noch nicht in unser Archiv eingestiegen seid. Und den Anfang auf Platz 5 macht ein sehr, sehr kurzes, sehr, sehr kleines Spiel, nämlich What Remains of Edith Finch. Ein Spiel, was ich, wann war das? 2017, glaube ich, kam das raus?
Ja.
Auf der Konsole, wir haben es dann...
Klingt gut.
Hat dann jemand bei uns im Jahresrückblick dann sehr, sehr stark empfohlen und ich habe es dann nachgespielt und wir haben dann relativ kurz danach auch einen Podcast dazu gemacht. Spiel, das ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, welches dann aber doch sehr, sehr stark im Kopf hängen geblieben ist und worüber ich auch sehr, sehr viele mir Gedanken gemacht habe und auch sehr viel recherchiert habe, was es denn mit dieser Geschichte auf sich hat, nachzuhören in unserem Game Talk, weil das ist wirklich eine sehr, 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 sehr große Empfehlung. Gibt es auch, glaube ich, mittlerweile auf der Switch, wenn ich das nicht richtig in Erinnerung habe.
Kann gut sein, ja.
Genau, also stellvertretend auch für einige andere von den kleineren Indie-Spielen, die doch recht groß rausgekommen sind in der vergangenen Generation. Firewatch erinnere ich da. Gone Home war auch so ein Ding. Es gibt so ein paar Spiele, die so in die Richtung gehen. Und What Remains of Edith Finch hat mich doch am nachhaltigsten beeindruckt von den kleineren Spielen. Carsten.
Also dadurch, dass jetzt Witcher rausgeflogen ist. toll, dass du jetzt nochmal Ori and the Blind Forest und so erwähnt hast, dass ich, ja, ich weiß auch nicht, ich habe die Spiele ja auch erst Anfang des Jahres beide hintereinander durchgespielt. Dass ich die jetzt nicht in meinen Top 5 genommen habe. Komisch. Vielleicht habe ich auch nur durch meine Spiele geguckt, die ich mir selber gekauft habe und dabei ist es dann nicht aufgefallen. Egal, mein Platz 5 ist damit dann Forza Horizon 3. Weil ich das echt, das war bei mir mit ein Starttitel, als ich mir die Konsole gekauft habe. Man ist da ja in Australien unterwegs und baut da verschiedene Festivalgelände auf. Das muss einem natürlich so ein bisschen gefallen, aber also dieses...
Ja, da drehen die Autoreifen andersrum, ne?
Genau. Nee, dieses Party-Feeling und was, das muss einem halt irgendwie in so einem Rennspiel gefallen, aber es ist halt ein, wie ich finde, der beste oder einer der besten Arcade-Racer, den die es so gibt. Und ich hatte da viele, viele Stunden sehr viel Spaß mit, durchs Outback zu brettern und mit meinem Lamborghini über Stock und Stein und über Felder zu springen und zu fahren, was mit einem im realen Leben niemals möglich wäre, weil man mit einem Lamborghini nicht mal einen Kantstein runterkommt.
Ja, finde ich gut, dass du die Forza-Reihe hier repräsentierst, weil ich bin ja eigentlich auch ein großer oder lange Zeit ein großer Racing-Fan gewesen. Wir erinnern uns auch an die Podcast-Episoden, die ich mit dem Sebastian gemacht habe, zum professionellen Rennfahren. Aber die Horizon-Serie hat mich leider nie so richtig abgeholt. Ich habe von Teil 2 gab es zu irgendeinem
Spin-off zu Fast and Furious.
Genau, ich weiß keine Ahnung, welcher Film das war, Teil 7 wahrscheinlich.
Ja, kannten die 6, glaube ich.
Oder 6 sogar. Da gab es ein Spin-off, das habe ich durchgespielt, aber die Hauptspiele konnten mich nie so richtig abholen. Das finde ich eigentlich schade, weil ich auch Project Gotham Racing immer so cool fand. Mhm. Dass diese Horizon-Reihe so ein bisschen auch die Gotham Racing-Fans abholen sollte, aber ich bin nicht so jemand, der da durchs Gelände pflügt. Ich möchte feste Straßen und Kurse haben. Und
ja, so gibt's da ja. Also die Rennstrecken sind ja auf Straßen, es sei denn, man fährt Offroad-Rennen. Aber normalerweise fährt man halt irgendwie auf Straßen umher. Und also das macht halt echt schon Spaß. Forza Horizon 4 ist halt auch super. Das habe ich mir jetzt letztens wieder runtergeladen und spiele das so ein bisschen. Aber
mit der Lego-Erweiterung, ja.
Die ist cool. Die muss man sich ja noch kaufen. Im Game Pass ist ja nur das Standardspiel. von daher. Aber nee, Forza Horizon 3 habe ich echt viel gespielt. Also ich weiß nicht, auch so um die 50 oder mehr Stunden auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du. Robert.
Ah, ja, also jetzt mache ich etwas bisschen Unsauberes. Das ist ein Spiel, das ich nur angefangen habe und nicht durchgespielt habe. Mhm. Ori in the Blind Forest. Also das ist einfach grafikstilmäßig und extrem einzigartig, finde ich. Einfach die Hauptfigur dieses Plattforming-Spiels ist einfach unglaublich toll gemacht und das Gameplay ist auch nicht so leicht, es hat auch ist auch herausfordernd und ich finde, das war auch eine Zeit lang exklusiv, ne? Mhm. Bis es auf PC kam und
Switch. Auf der Switch gibt es das auch, ja.
Und jetzt Switch, ja. Aber also es ist auf jeden Fall großartig und eine Zeit lang konnte man das eigentlich nur auf Xbox spielen und so und die Fortsetzung habe ich halt nicht gespielt, das ist aber im Game Pass. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht durch. Aber habe Streams geschaut oft und so, weil es einfach auch einfach nett anzuschauen ist, das Spielen. Und gerade wenn Leute, die gut da drin das spielen.
Ja, man kommt da in so einen richtigen Flow rein. Also wenn man das richtig, die Bewegung und alles, das ist super cool.
Ja, genau. Deswegen Ori.
Sehr gut. Sehr gut, dass du es denn in der Liste hast, wo ich es schon vergessen habe.
Ja, ich habe dafür Gears 4 gekickt, aber
ja, das aber bin ich gespannt, ob jemand einen Gears-Titel in seiner Liste hat. Ich verrate nicht, ob ich es bin. Aber ich finde, unsere Listen ergänzen sich jetzt schon super. Von daher kriegt ihr bestenfalls am Ende 15 tolle Titel für die Xbox One empfohlen von Play Together. Nämlich, mein Platz 4 ist Resident Evil 7 Biohazard. Auch ein Spiel, über das wir einen Podcast gemacht haben, kam 2017, glaube ich, raus.
Ja, auch im Januar.
Relativ früh, ja. Im Jahr. Und nachdem sich die Serie so nach Teil 6, der ja doch so ein bisschen abgedriftet wurde, die Fans auch so ein bisschen verloren hat, sich neu besinnen musste, kam mit Teil 7 tatsächlich richtig frischer Wind in die Reihe. Mit richtig toller Technik, Spitzenhorror, Herausforderungen, actionlastig, dann wieder Back to the Roots. So richtig, ein richtiges Horrorspiel, würde ich sagen. Das auch auf jeden Fall auch die Spieler mitnimmt, die auf Silent Hills gewartet haben und dann nur diesen Playable Teaser bekamen, der zwar an sich sensationell war, aber das finale Spiel gab es dann ja nie. Und dann kam einfach Capcom um die Ecke, hat einen richtig tollen Trailer auf der E3 losgelassen und uns dann dieses Resident Evil 7 beschert, was ich für eins der besten Resident Evil Teile halte, denke ich mal rückblickend. Und ich habe es mit Kopfhörern gespielt, mit so Pseudo-3D-Sound, der ja doch so einige Male dann doch einen Schauer über den Rücken hat laufen lassen. einige Leute haben es auch geschafft, das mit einer VR-Brille bei der auf der PS4 zu spielen. Ich glaube nicht, dass ich das übers Herz bringen würde, aber es ist auch ohne VR-Brille ein ganz, ganz hervorragend gruseliges Spiel, immer noch.
Ja. Dem stimme ich zu.
Dann. Jo, Carsten.
Genau, mein Platz 4. Er hat Robert schon angesprochen.
Okay.
Und zwar ist es Titanfall 2.
Ah.
Was einfach eine, also der erste Teil war ja noch so ein Multiplayer-Ding. Und der zweite Teil hat einfach eine fantastische Singleplayer-Kampagne, die, also, ja, viele vergleichen das irgendwie so mit dem, was Half-Life 2 damals so gemacht hat. Und ich finde halt einfach, also so, was das so an Leveln auffährt, was man da so macht, das ist einfach fantastisch. Also so Gameplay-Mechaniken, man kriegt irgendwie in jedem, so mehr oder weniger in jedem Level eine neue Funktion oder eine neue Fähigkeit, die der Level dann auch wunderbar umsetzt. Das ist einfach, also fantastisch. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe den Singleplayer-Modus, glaube ich, zweimal jetzt auch durchgespielt. Das war einfach richtig, richtig cool. Also zum einen, es ist, man hat da echt geile Gadgets, die einfach so krass sind und auch, also die Levelstruktur und was man da, man ist irgendwie einmal in so einer Fabrik unterwegs, wo dann halt irgendwie so, was wird denn das, da wird irgendwie so eine Landschaft oder sowas zusammengebaut und man ist dann halt irgendwie so horizontal, vertikal in diesem Fabrikprozess da irgendwie mit involviert und kämpft sich da durch. Das ist super cool. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man mal ein Shooter spielen möchte, Titanfall 2, die Singleplayer-Kampagne zu spielen, das macht richtig, richtig viel Spaß. Und natürlich die Titans, die es dabei gibt. Das ist auch super cool.
Ah, oh, ich bin dran, oder? Wieder?
Yep. Ja. Platz 3.
Jo. Ja, also ich nehme Cuphead. Ich hab's auch nicht ganz durch, muss ich sagen. Einfach nur, weil das Leben dazwischen kam, als ich das wirklich so am Stück gespielt habe. Aber ich finde den Grafikstil von Cuphead einzigartig. Das ist auch das Spiel, das uns seit Jahren in Podcasts verfolgt hat,
oh ja.
Wo ich das immer angespielt habe und mir nicht sicher war, ob das irgendwie gut ist. Und es ist tatsächlich gut. Und die haben sogar aus einem Spiel, was nur Bosskämpfe war, haben die irgendwie auch so Plattforming-Sachen haben die eingebaut und so. Ja, und ist sehr charmant. Zu Recht hat das sich, glaube ich, ganz gut verkauft und ist auf andere Systeme dann auch gekommen. Und deswegen würde ich sagen, Cuphead wäre ein Spiel, was ich empfehlen könnte, solange man halt mit schwierigen Plattformen-Sequenzen irgendwie klarkommt, nicht total frustriert ist davon oder so, ne? Weil es ist nicht total leicht oder so. Manche Bosse sind ein bisschen schwieriger oder so. Aber die sehen immer ganz, ganz toll aus und es ist alles in diesem alten, ne, Cartoon-Grafikstil. Ja, und einfach sehr, sehr cool gemacht. Und da ist auch viel Spiel drin, also das auch nicht schnell zu Ende oder so.
Ist auf jeden Fall ein Spiel, was uns in diesem Podcast verfolgt hat, auf jeden Fall, ja. Gerne mal durch die letzten Jahre durchhören, dann wird das Spiel immer wieder auftauchen in irgendwelchen Gamescom-Episoden und E3-Episoden und hast du nicht gesehen und ja. Schön, dass es da ist, schön, dass es das mittlerweile auch auf der Switch gibt. Das Spiel hat sich, glaube ich, recht gut manifestiert. Dann mache ich mal weiter mit meinem dritten Platz und das ist nicht ein Spiel, sondern es sind 30 Spiele, nämlich Rare Replay. Für mich die beste Collection seit der Orange Box, wenn nicht sogar die beste Retro-Collection, die es je gegeben hat. Und ja, Rare ist mir eine Firma, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, die ja ein wichtiger Ankerpunkt in meiner Kindheit, Jugendlichkeit war, als ich auf dem N64 sämtliche Spiele von Rare durchgespielt habe und eins besser als das andere war. Und dann kam irgendwann der Moment, als Microsoft Rare quasi übernommen hat und die Firma in sich zusammengefallen ist und bis heute eigentlich nie wieder dieses Level erreichen konnte, die sie in den 90ern hatten. Aber nichtsdestotrotz, es gibt diese Collection Und es sind ja sehr, sehr viele großartige Spiele aus eben auch der N64-Zeit, der goldenen N64-Zeit drin. Falls ihr Empfehlungen haben wollt, spielt Blast Corps, Perfect Dark, Banjo-Kazooie kann man immer noch sehr, sehr gut spielen. Bei Perfect Dark möchte ich auch irgendwann nochmal einen Podcast dazu machen, weil das eins meiner absoluten Herzspiele ist. Und halt nicht nur das, also es sind halt auch Dokus drin, man kann so ein bisschen Videos freispielen über die Entwicklung der Spiele, kann sich auch einfach auf YouTube anschauen, das ist mir gleich, aber es gibt halt die Möglichkeit in dieser Collection sehr, sehr viel nachzuholen, bis auf die Spiele von Rare, die in den Lizenzmühlen zermürbt worden sind in der Vergangenheit.
Donkey Kong,
genau. Aber das wiederum gibt's ja dann auf der Switch zu spielen und ich glaube auch, die Beziehung zwischen Microsoft und Nintendo ist mittlerweile so gut, dass es auch nochmal einen Ableger dieser Collection auf der Switch geben kann. Durchaus, denke ich.
Und dann mit Diddy Kong Racing.
Ja, Diddy Kong Racing. Tolles Ding. Fehlt hier leider auf der Collection aus Gründen, aber trotzdem. Als die neue rauskam, die Collection, wann war das, 2015, 16 oder so, da kostete die, glaube ich, auch schon nur 30 Euro. Es sind 30 Spiele drauf, 10.000 Gamerscore. Es ist wirklich ein richtig gutes Ding und lohnt eigentlich den Kauf der Xbox One. Nur für diese Collection, würde ich sagen.
Ich habe mir ja vor längerer Zeit noch mal Banjo-Kazooie Nuts and Bolts installiert, weil ich es ja doch eigentlich noch mal durchspielen wollte. Dann einen Game Talk darüber zu machen, weil du das Spiel ja gut findest und ja. Ich einfach nur abgrundtief scheiße.
Wie weit bist du gekommen?
Bis zum ersten Mal Auto bauen, was ziemlich, ziemlich am Anfang ist.
Okay.
Aber das steht noch auf meiner Liste und ich würde das wirklich gerne mal machen.
Okay, ich würde es tatsächlich gerne mal spielen, weil ich das Spiel wirklich gut fand, muss ich sagen. Das gern gespielt. Fahrzeuge gebaut.
Ja.
Was hast du auf Platz 3, Carsten?
Da muss ich jetzt mal... Ich glaube, ich nehme dann Gears of War 4.
Aha.
Einfach, weil ich das ja auch mit dir zusammen durchgespielt habe im Koop und das einfach eine richtig coole Erfahrung war. Und weil jetzt im Gegensatz zu Gears 5 zum Beispiel ist mir auch recht viel cooler Kram aus diesem Spiel noch im Kopf geblieben. Ich erwähne immer gerne die Motorradjagd, die es da gab, nachdem man Markus irgendwie getroffen hatte. Dann diese Aufzugsszene, die super cool inszeniert war, auf diesem riesigen Aufzug und natürlich der Endkampf, beziehungsweise so der Weg zum Endkampf und der Kampf an sich dann. In diesen riesigen Max, was halt super cool war, womit ich so gar nicht gerechnet hatte. Und wie schon gesagt, mit dir im Koop hat das dann halt nochmal zusätzlich Spaß gemacht. Und deshalb ist mir das sehr im Gedächtnis geblieben. Im Gegensatz zu Teil 5, wo ich nicht mehr wirklich weiß, was da passiert ist. Obwohl wir den Teil auch zusammen durchgespielt haben.
Ja. Also ich würde dir auch zustimmen, ich finde den vierten Teil auch besser als den fünften. Und hat einfach coolere Momente insgesamt. Versuchen mit der Story ein bisschen ernster zu werden mit Teil 5, aber irgendwie. Nee. Also ich finde auch die früheren Teile alle besser als 4 und 5, aber 4 ist definitiv der bessere.
Ich gar nicht.
Von denen.
Ich müsste halt 2 und 3 nochmal spielen. Mhm. 1 hatten wir ja auch nochmal gemeinsam, die Ultimate Edition da irgendwie angefangen auf Hardcore, was weiß ich, schwierig zum Schwierigkeitsgrad.
Da sind wir auch nicht bis zum Ende
gekommen, ne? Nee, sind wir noch nicht durch. Aber deshalb habe ich das immer noch so ein bisschen in Erinnerung, aber von Anteil 2 und 3 habe ich halt so gut wie gar keine Erinnerung mehr.
Aber das ist krass, dann musst du die nochmal nachholen. Also 2 ist für mich der beste Teil.
Na, also gut, 2 habe ich auch noch so 3 Teile, Sachen, wo ich mich erinnere, einmal diese riesigen Autos, dann der Wurm und halt das Ende mit dem Brewmark oder Swarmark oder was das war. Nee, Brewmark muss das ja gewesen sein. Ach, egal. Muss ich halt alles irgendwie nochmal nachholen, damit ich da nochmal so im Bilde bin.
Mhm, okay.
Ja. Ja, ja.
Okay. Dann. Also, ich nehme jetzt nicht unbedingt gute Spiele jetzt.
Okay.
Aber ein sehr einzigartiges Spiel, was, finde ich, was wirklich Cooles versucht hat, ist nicht unbedingt überall angekommen, ist aber wirklich nur auf der Xbox zu spielen. Und ich würde es auch empfehlen, ohne mich zu schämen. Und das ist Quantum Break. Wir haben ja ein Game Talk drüber gemacht.
Mhm.
Ist ja ein Remedy-Spiel, also wirklich so merklich ein Remedy-Spiel. Hat irgendwie ähnliche Themen, Filmgrain überall. Und aber das Coole dabei war ja, dass die versucht haben, und das macht auch das Runterladen dieses Spiels so schwierig, die haben versucht, so eine Art TV-Serie mit dem Spiel zu verbinden, dass man quasi anschaut und auch in Entscheidungen, die man trifft während des Spielens, beeinflusst, was da passiert zum Teil. Und irgendwie, das wirkte ein bisschen billig vielleicht, aber das hat mir richtig gefallen. So eine Art so Billig-Serie wie bei Alan Wake oder so, was man aber ab und zu schaut. Und das Gameplay war auch interessant. Also es gab da coole Momente, wo man die Zeit anhält oder so Dinge und ne, Gegenstände um einen fliegen und so. Und ja, das ist irgendwie gab es keinen Nachhall danach. Also Quantum Break ist einfach so da als ein Ereignis in der Raumzeitgeschichte geblieben. Was ein bisschen schade ist, aber es gab Control jetzt.
Das trifft es eigentlich tatsächlich sehr gut. Also möglicherweise hat noch jemand aus unserer Runde dieses Spiel in seiner Top 5 stehen.
Ich etwa?
Und ich würde es auch sehr, sehr empfehlen. Auf jeden Fall. Also es ist ein richtig tolles Spiel. Das nimmt setzt sich mit einer sehr, sehr komplexen Zeitreisemechanik auseinander und setzt sie aber auch konsequent richtig um, finde ich. Bis hin zum Gameplay, hat richtig krasse Momente, also richtige Magic Moments, wo man, keine Ahnung, durch eine Szenerie geht, während die Zeit zurückgedreht wird und du siehst einfach mit der unglaublichen Geometrie, was da um dich herum alles auf- und abgebaut wird. Und das hat technisch auch sehr viel richtig gemacht, seine Zeit. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es sogar besser als Control finde. Aber es ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich Remedy sehr, sehr schätze und alles von denen spielen werde, was die rausbringen. Ich könnte es auf einer Ebene mit Alan Wake und Control nennen, weil es wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel ist.
Vielleicht hole ich es ja auch nochmal nach.
Bitte. Und dann hörst du den Podcast.
Den habe ich schon gehört.
Sehr gut. Genau, auf meinem Platz 2 ist Rise of the Tomb Raider. Der zweite Teil der Reboot Tomb Raider-Reihe.
Bist du jetzt... Ja, alles gut. Entschuldigung.
Die 2013 ja neu gestartet wurde, noch auf der 360, obwohl Rise of the Tomb Raider, glaube ich, auch noch auf der 360 erschien. Erschien zeitexklusiv auf der Xbox und erst fast ein Jahr später auf der PS4.
Mhm.
Und also generell, wenn ich so diese großen, ja, Indiana Jones abgekupferten Actionspiele Uncharted und Tomb Raider nebeneinander halte, dann ist von allen Spielen Rise of the Tomb Raider für mich das mit Abstand beste. Also schluckt jedes Uncharted-Spiel weg. Auch sein Nachfolger Shadow of the Tomb Raider kam leider nicht mehr so gut an bei mir.
Nee, leider nicht. Doch, gebe ich dir recht.
Das Setting stimmt hier, das Gameplay stimmt. Das ist das Gameplay vom ersten Teil perfektioniert. Richtig, richtig viel Spaß gehabt, da die Gegend zu erkunden in dieser Schneeumgebung. Der einzige Wermuttropfen ist eigentlich nur diese Gameplay-Mechanik mit diesen dämlichen Karten, die zum Zeitpunkt des Releases dieses Spiels gerade angesagt war bei vielen großen Publishern. Und das macht das so ein bisschen abgewertet, aber insgesamt so von der Erfahrung ist für mich Rise of the Tomb Raider das beste Spiel. Ja.
Wir haben das eine Zeit lang mal im Multiplayer gespielt, ne?
Wir haben das sogar mal im Multiplayer gespielt, ja.
Mhm. Krass. Wahnsinn.
Ja.
Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Rise of the Tomb Raider ist mein Platz 2.
Sehr schön. Langsam gibt es doch ein paar Schnittmengen hier bei uns.
Ja, also ich hatte auch sehr viel Spaß an Shadow of the Tomb Raider, aber Rise macht halt irgendwie alles, ist halt so irgendwie mit am rundesten.
Ja, definitiv.
Das muss ich halt auch so sagen.
Cool. Okay, dann kommt bei mir auf Platz 1 auch eine Sammlung, wo ich sagen würde, also wenn man wenn man eine Xbox hat, ist da auch unglaublich viel. Das ist sehr wertvoll. Man hat was davon. Aber es ist auch bezeichnend, dass das eine Sammlung von alten Spielen ist. Das Halo Master Chief Collection. Also es ist ja jetzt Halo Reach hinzugekommen und das läuft auch noch in 4K. Und ich habe das letztens gespielt und das sieht wirklich super gut aus. Also da machen die echt tolle Arbeit. Halo ODST da drin, ein Spiel, was ich, also von der Stimmung her und so, wirklich einfach unglaublich empfehlenswert ist, finde ich. Ja, und man kann Multiplayer, man kann dies und das, kann so viel Zeit versenken. Man könnte eine Xbox-Konsole, ein Master Chief Collection kaufen und könnte die Zeit füllen. Klar, das ist gestartet unter einem schwierigen Stern, so. Da klappten ein paar Sachen wirklich nicht. Ja, das stimmt. Aber mittlerweile ist das halt ein riesen Koloss. Ist auch, glaube ich, eine ziemlich große Installation auf der Festplatte. Aber ich finde es echt cool, dass es sowas gibt. Und ich würde das auch begrüßen, wenn Mass Effect sowas machen würde.
Oh ja.
So eine oh, ja. Sammlung, ne? Geupdatet und so.
Ein Remake von Teil 1, das wäre super.
Ja. Aber und ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn so, ja, gut in Erinnerung gehaltene Spiele irgendwie in der Plattform so bekommen. Da leisten die wirklich auch Arbeit für die Erhaltung von diesen Spielen. Ja, und es ist bestimmt sehr aufwendig. Also ich will nicht wissen, wie viel Arbeit es ist, die ganzen Server da irgendwie immer zu haben, sodass man, keine Ahnung, in Halo 3 alle Multiplayer-Modi noch spielen kann und so, keine Ahnung. Ja.
Also ich bin sehr dankbar, dass sie Halo Master Chief Collection so am Leben halten, weil das sah ja am Anfang echt nicht gut aus, was sie da sich geleistet haben. Da war ja alles kaputt an dem Ding, als es rauskam. Und jetzt viele Jahre später, ich meine, das Ding kam, glaube ich, 2014 raus, so kurz nach Launch der Konsole. Jetzt viele Jahre später haben sie Halo Reach noch hinzugefügt, zwischendurch noch die ODST-Version von Halo 3. Die Collection lohnt sich alleine wegen der Anniversary Edition von Halo 2, die wirklich richtig toll geworden ist und wo ich Halo 2 auch das erste Mal gespielt habe. Ich hatte mir das mit der Konsole zusammengekauft, die Xbox One 2015 gekauft, weil ich dann Halo 5 spielen wollte, habe die Master Chief Collection mitgenommen und nochmal Halo 2 das erste Mal gespielt und noch Halo 4 nachgeholt, um fit zu sein für den fünften Teil. Tolle Collection. Wenn ihr noch nie Halo gespielt habt, müsst ihr die kaufen. Also wenn ihr Interesse habt an Halo generell, holt sie euch. Da ist einfach alles drauf. Und ja, also zusammen mit Rare Replay hat man, glaube ich, genug Stoff für 2 Jahre Keller.
Ja, man kann eigentlich nur alte Spiele spielen,
ja, wenn man will. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, es fehlt tatsächlich Mass Effect. Also Mass Effect Collection, das wär's. Das fehlt, das stimmt.
Kommt ja vielleicht noch. Vielleicht, es gibt ja Gerüchte, also warten wir mal ab.
Ja, warten wir mal ab. Vielleicht, ja, warten wir mal ab. Dann kann ich es auch kurz machen mit dem ersten Platz. Der wurde nämlich auch schon genannt, Quantum Break. Robert, ich schließe mich dir an. Ich würde es tatsächlich auf Platz 1 nennen, weil es auch wirklich exklusiv auf der Konsole hier zu spielen ist, weil es ein tolles Spiel ist und weil Control schon in meiner PS4-Liste drin ist, sonst hätte ich es hier mit aufgenommen. Holt es euch einfach. Es ist wirklich toll. Ich mag auch diese Fernsehserie, die da drin ist. Und das passt. Also es ist ein gutes Spiel. Also, man kann es wirklich sehr gut spielen. Und hört dann nach dem Game Talk, wo wir uns wirklich auch mit dieser Zeitreisemechanik auseinandersetzen und über den völlig übertriebenen finalen Kampf sprechen, der vielen Leuten doch das Spiel vermiest hat am Ende. Also ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr das Spiel bis zum finalen Kampf spielt und das Ende dann auf YouTube anschaut. Das ist okay.
Dann muss ich es doch nochmal runterladen. Nochmal
100
Gigabyte auf die Konsole.
Und ein Spiel ist im Stream. Stream das während des Spiels.
Oh Gott, aber dafür ist mein Internet so schlecht. Das kann ich erst ab Oktober machen. Streame ich das dann. Wie ist denn das dann mit den Zwischensequenzen, also mit den TV-Episoden? Werden die dann auch gestreamt oder wird dann einfach das Bild schwarz?
Ich weiß es
nicht. Und ich meine, wie langweilig ist das denn zum Streamen, wenn man dann...
Ich eine kann halbe Stunde. Im Gegensatz zu Timo kann ich ziemlich alles im Stream schauen. ja.
Vielleicht mache ich das. Extra für dich.
Ja. Cool.
Mein Platz 1 ist ein generischer Multiplattform Open World Titel, in den ich aber auch, nein, es ist nicht Witcher 3. Es ist das andere große Spiel, es ist Assassin's Creed Odyssey.
Oha. Okay.
Wo ich auch sehr viel Spaß mit hatte, mit Cassandra, der weiblichen Protagonistin durch das antike, alte Griechenland zu reisen. Wie in allen anderen Assassin's Creed Spielen, außer Black Flag, machte mir der Seekampf hier drin nicht so viel Spaß. Aber ich fand die Welt wunderschön. Ich finde das Kampfsystem cool. Dass die ganze Story war okay, sage ich mal. Aber es hat mir halt unfassbar viel Spaß gemacht, einfach alle möglichen Missionen zu machen. Es gibt unfassbar viel zu entdecken und zu erledigen. Es kommt noch so eine mystische, mythologische Sache mit rein, die halt auch ein bisschen unlogisch ist, weil sie ja immer versuchen oder versucht haben, in Anführungsstrichen, Assassin's Creed recht geschichtstreu zu halten, so, aber es hat generell sehr viel Spaß gemacht und ich habe das auch ungefähr knapp 100 Stunden gespielt und habe jetzt die beiden großen DLCs noch, die Story-DLCs noch nicht durchgespielt, bin bei dem einen jetzt gerade noch bei und den zweiten werde ich dann auch irgendwann nochmal angehen. Kann ich aber sehr empfehlen. Ein sehr gutes Assassin's Creed.
Cool.
Interessante Wahl. Ja, doch, finde ich gut. Ich finde unsere Liste sehr gut, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier jeder 5 Titel gepickt. Wir haben eine kleine Schnittmenge, die kleiner ist, als ich dachte. Keiner hat Halo 5 mit aufgenommen. Das soll auch was heißen.
Ich finde es gut, dass Robert nur also tatsächlich Xbox Exclusives sozusagen hat.
Ja.
Also die wirklich nur auf der...
Übrigens, Assassin's Creed, die Spiele, die haben oft Dolby Atmos. Also wenn man da diese Dolby Atmos kauft auf der Xbox, was wirklich eine coole Sache ist, die haben übrigens jetzt neu eine DTSX App auch, ne, die man kaufen kann für so 15 Euro oder so. Und dann kann man über Kopfhörer Atmos haben. Und ich glaube, Assassin's Creed Odyssey auf jeden Fall, das davor unterstützt Atmos. Und auch die Tomb Raider-Spiele. Und ich muss euch sagen, also Atmos und auch hoffentlich auch die PS5-Audio-Geschichte, die sie machen, also dieser Ton von oben bei so Spielen ist echt nicht zu unterschätzen, wie cool das sein kann.
Ist das so? Geht das einfach mit ganz normalen Kopfhörern und...
Ja, das ist die Idee. Also es ist natürlich irgendwie machen die das, dass die zwei Lautsprecher sowas simulieren. Aber es ist gar nicht so schlecht, ja.
Mhm. Es gibt doch, glaube ich, sogar Demos in dieser Dolby-App, die man sich anhören kann.
Ja.
Ja, Carsten, installier die Map dir mal. Ich habe das auch mal eine Weile gemacht. Das ist wirklich cool.
15 Euro.
Ja. Man muss halt da mal, ja.
Ja, ist ein bisschen schade, dass das nicht im System integriert ist, sondern dass man halt diese App dann da haben muss und dann noch Geld einwerfen muss. Aber generell kann man mal ausprobieren. Ich habe das, glaube ich, auch mal gemacht und das Geld da investiert. Aber bei...
Also das ist halt... Sorry,
ja. Ja, aber bei... Ich spiele aktuell SnowRunner auf der Xbox One, da wäre der Sound jetzt nicht so wichtig.
Das müssen wir auch mal wieder weiterspielen.
Auf jeden Fall.
Ja, da ist Microsoft ein bisschen vorne gewesen, aber es wissen halt nicht so viele, glaube ich, von diesen Sachen.
Ja, es ist sehr versteckt, das stimmt.
Und ja, auf der PS4 kann man, wenn man von Sony diesen Platten um Headset hat, ich empfehle diesen Headset nicht, weil der unglaublich schlimm in Partychat ist, Echo und so für andere und so, ne? Aber bei bestimmten Spielen gab, also wie Uncharted 4, gab es da 3D-Sound und der war wirklich unglaublich gut. Aber Headset selbst wirklich nur kaufen, wenn man das für Singleplayer nutzt, für Chat-Zwecke, was echt eine Schande ist, funktioniert das Ding einfach nicht. aber da Atmos und so, und es ist auch gut für, also dieses DTS:X habe ich probiert für Filme auch und so, und ja, ist wirklich nicht schlecht, da ich zum Beispiel die ganze Zeit mit Kopfhörern arbeiten muss in Wohnungen. Ich finde es auch gut, Nachbarn nicht zu belasten mit meinem Kram. Mhm. Ja, also für mich ist so, sind diese Dolby Atmos und DTS Lösungen Kopfhörern eh die Zukunft, und ja, das muss man nur einstellen dann in den Toneinstellungen, dass das bei Kopfhörern Atmos oder DTS ist.
Das werde ich mir dann mal angucken.
Mm. Ja, aber Assassin's Creed Odyssey hat auch irgendwie HDR und 4K, es ist Xbox One X Enhanced und so, ist echt cool.
HDR kann meine Konsole ja auch schon. Mal sehen.
Okay, dann würde ich sagen, sagen wir schon mal vorsichtig und leise Servus zur Xbox One. Die Produktion ist bereits eingestellt worden von der
One X,
genau. Es wird nur die One S produziert. Und dann geht es dann hoffentlich irgendwann im November weiter mit der Series X und Konsorten, wie auch immer die Familie dann genau heißen wird. Bei mir wird die Xbox One X weiterhin noch das Feld bestimmen. Ich werde da auf jeden Fall Halo Infinite spielen. Aber erstmal steht ja bei mir der Nachwuchs an. Da wird so ein bisschen dann auch eher die Zeit fressen als eine neue Konsole. Da bin ich dann auch gar nicht traurig.
Es ist ja bald, oder?
Ja,
das ist ja nicht so lange.
Man sagt weniger als einen Monat. Mal schauen.
Ja, krass.
Ja. Also stehen andere Investitionen an, da sind auch schon getätigt worden. Und ich warte sowieso bei der PS5, bis die halb so groß ist wie das erste Modell. Da lasse ich mir dann von euch erzählen, wie toll das ist oder wie schlimm das ist. Mal sehen. Genau. Das bedeutet auf jeden Fall nicht das Ende für den Podcast, aber aktuell versuche ich noch Last of Us 2 durchzuspielen, dass wir da noch eine Episode zu machen können, falls ihr Bock habt. Frage ich euch jetzt einfach mal frei raus während der Aufnahme.
Wenn ich es bis dahin durchgeguckt habe, auf jeden Fall.
Sehr gut. Und ansonsten, wir haben die Xbox One begleitet über den gesamten Lebenszeitraum. Ich erinnere mich noch, als wir über den Launch gesprochen haben, als Robert, du warst es, glaube ich, bei uns, deine Erfahrung mit der Xbox One vorgestellt hattest, weil du schon eine besaßt und wir noch nicht.
Ja.
Müsste ich eigentlich mal nachhören. 2013, 2014 muss das gewesen sein.
Also ich war nicht begeistert. Ja.
Aber du hast ja die, wie heißt es, Day One Edition, hieß die so?
Ja, ich hab so einen Day One Erfolg, ja. Man konnte einen Code eingeben und hat einen Erfolg bekommen für das Kaufen meiner Konsole. Ja, ich bin sehr stolz.
Hast du die Konsole noch oder hast du die verkauft?
Nee, die habe ich eingetauscht tatsächlich. Was ich sonst ja nie getan habe, aber diese Generation fing ich damit an. Ich muss auch sagen, das lag auch ein bisschen daran, dass die alte Konsole wirklich nach nichts aussah, ne? Also es hat nicht so ein Design gehabt, wo ich dachte, oh ja, das würde ich irgendwie gern behalten oder so. Das war ja sofort verkratzt, nur beim Anblicken der Konsole oben. Und obwohl ich da richtig aufgepasst habe, aber diese Glanzlack-Geschichte oben war wirklich sehr kratzanfällig. Und ja, also wie wir oft besprochen haben, von der Leistung her hat man schon schnell gemerkt, dass das an eine Grenze kommt. Ne? Das war einfach irgendwann sehr matschig bei vielen Spielen.
Ja, also das lasse ich der Konsole auch an, dass sie halt doch das Quäntchen zu wenig Leistung hatte, um wirklich, bis heute durchzuhalten. Also viele Spiele laufen dann wirklich nur in 720p, bestenfalls 900p und haben dann doch deutliche Einbußen gegenüber der PS4-Version. Also die normale PS4, die kann man immer noch problemlos empfehlen. Bei der Xbox One wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger.
Die normale PS4?
Ja.
Ich würde die jetzt nicht empfehlen.
Nee, aber...
Also aufgrund der Lautstärke einfach.
Ja, das stimmt. Das finde ich wiederum richtig
klasse. Weiß ich nicht.
Ja, also dass die Xbox One durch die Bank immer leise war, das finde ich sehr, sehr angenehm. Die erste Xbox One, dieser riesige Kasten, der immer noch kleiner ist als die kommende PS5, die war einfach flüsterleise. Das habe ich immer sehr genossen und ich habe die auch als Blu-ray-Player dann immer verwendet. Und die Xbox One X ist genauso, also die höre ich beim Betrieb fast gar nicht. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm und ist auf jeden Fall auch ein Komfortfaktor, den ich sehr, sehr schätze. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm. Und ja
ich wobei auch, mein Netzteil von der ersten war ein bisschen laut.
Ja, mit den Netzteilen, ich verstehe auch nicht, warum Microsoft da immer Lüfter eingebaut hat. Mittlerweile gibt es die ja nicht mehr. Zumindest bei der Series X, bei der One X, das sieht nicht
und
mehr.
Bei der S auch nicht. Bei der also ich habe auch kein Netzteil.
Sehr gut.
Ja, zum Glück haben die damit aufgehört, weil ja, dann verbauen die ganz billige Lüfter da rein und die sind dann, die machen halt kleine Geräusche oder so. Hätte es fast vielleicht aufmachen sollen irgendwann und gucken, aber egal.
Ja.
Ja.
Bei der, ich habe ja von der Xbox 360 die Slim Edition, keine Ahnung, die mit dem Halo Reach Design. Und da ist das Netzteil auch so fürchterlich laut und ich habe das mal reklamiert, aber bin da abgeschmettert worden. Das war sehr traurig. Ist leider
eine Fehlentwicklung. Meine ist auch laut. Netzteil. Ja.
Gut, wir wollen jetzt nicht nur über die 360 sprechen. Ich denke mal, machen wir den Sack für heute zu. Das war unsere Empfehlung für die Xbox One. Hört auch in sämtliche Podcast-Empfehlungen rein, die wir hier gegeben haben zu etlichen Spielen aus unseren besten Listen. Gibt es Game Talks bei uns im Podcast-Archiv. Schaut mal rein auf playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch unsere Kontaktmöglichkeiten, falls ihr uns auf Twitter erreichen möchtet oder den Podcast-Account auf Twitter erreichen möchtet. Abonniert uns gerne bei iTunes oder jetzt auch bei Spotify. Und dann bedanke ich mich bei dir, Robert, und dir, Carsten.
Ja,
gerne.
Danke auch, Timo.
Und dann hören wir uns hoffentlich demnächst mal wieder, vielleicht ja mit einem Game Talk zu The Last of Us Part 2. Ciao.
Tschüss.